Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen, heute mit mir und Dennis. Moin.
Moin. Und heute passt Moin sogar mal.
Stimmt, wir nehmen vormittags auf. Eine seltene Angelegenheit für uns, weil Guest ist ja sonst nicht so der Vormittagstyp. Für uns stellt das natürlich kein Problem dar.
Nein, auf gar keinen Fall. Also für mich ist ja Stand jetzt, also ich bin schon 6 Stunden unterwegs. Also für mich ist jetzt schon Nachmittag eigentlich.
Okay, wow. 6 Stunden, das ist sportlich. Musst du gerade jobbedingt zu früh aufstehen oder was ist da los?
Nee, ich bin heute Morgen aus Hamburg gekommen und da stehe ich immer um 4.30 Uhr auf, weil um 5 Uhr mein Bus fährt.
So geile Uhrzeiten, ne? Mhm. Ja, okay, schön.
Ja, dann bin ich um 7.35 Uhr in Osnabrück. Also passend zur Arbeit dann auch wieder da.
Mhm. Okay. Ja, umso schöner, dass du jetzt die Zeit gefunden hast, mit mir hier ein Episödchen aufzunehmen.
Jo, wir können ja nicht mal sagen, also doch, wir können schon sagen, welche Episode das ist, aber die Vorproduktion ist ja hier ganz transparent enorm.
Hey, du, ich habe keine Ahnung, für wann diese Episode ist und was das jetzt für eine Episodennummer ist und so weiter. Das wird gestern richten, nehme ich mal an. Die kommt dann irgendwo hin, wo sie halt hinpasst.
Ja, ich glaube, es ist 467.
Okay.
Müsste sie im Kalender sein. Wir haben ja jetzt einen Kalender.
Ja, wir haben einen Kalender.
Wir sind jetzt eine richtige Firma.
Ja, richtig organisiert ist das hier.
Ja.
Ja, nee, dabei war ja eh der Ansatz heute auch, wobei der unterscheidet sich nicht groß von dem, was wir sonst machen. Jeder hat halt ein paar Projekte dabei und dann quatschen wir über das, was wir gesehen haben.
Ja, und ich habe in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr gesehen. So dass sich das auch mal wieder lohnt.
Wie kommt's? Du bist auch sonst jetzt stark eingeschränkt zeitlich.
Ich habe viel Überbrückungszeiten genutzt, in denen ich nebenbei irgendeinen anderen Blödsinn laufen lassen musste oder mache oder hier irgendwas abging und ich warten musste. Mhm. Sei es, keine Ahnung, viel Zug war dabei und als meine Freundin krank im Bett lag, hat sie dann schon gepennt und ich habe immer noch einen Film geguckt.
Naja, perfekt.
Das war eine sehr gute Gelegenheit, mal wieder ein paar mehr Filme zu schauen.
Aber man muss sie sich suchen mittlerweile, ne? Also gerade wenn man ein bisschen busy ist im Job, dann muss man sich dafür echt Zeit nehmen. Und Zug bietet sich natürlich an, auch wenn jetzt nicht für jeden Film oder Serie. Aber das ist schon auch immer eine ganz gute Gelegenheit, mache ich auch gerne. Zum einen, weil die Zeit dann halt sehr viel schneller vorbeigeht und weil man dann eben auf die Tour ein bisschen Material sammeln kann hier für unsere Aufnahmen.
Eben. Und ein paar Sachen müssen immer noch groß geguckt werden, aber es gibt schon so ein paar Dinge, die kann man auch mal im Zug gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Da habe ich heute, glaube ich, einen von dabei.
Okay, ich habe tatsächlich nichts dabei, was ich im Zug geguckt habe. Das meiste davon ist aber jetzt auch schon eine Weile her von den Projekten, die ich heute dabei habe. Aber ich habe mir ein bisschen was überlegt. Könnte sogar sein, dass du das ein oder andere Projekt davon kennst. Also bei einem würde es mich wundern, wenn du es nicht kennst. Aber eben, da gibt es ein paar Connections. Es ist noch kein Themenabend, aber es gibt trotzdem so ein paar Verbindungen gibt es bei meinen Projekten.
Ich habe auch keinen Themenabend. Ich habe einfach ein paar Projekte zusammengewürfelt und habe geguckt, welche eher in die Guest-Folge passen und welche eher in unsere.
Ach so.
Und dann habe ich das so ein bisschen sortiert.
Ja, okay. Ich merke immer wieder so, dass das Image, was mir da so angehängt wird an Sachen, die ich nicht mag oder auch Sachen, die ich mag, das ist manchmal echt wild und finde es auch immer wieder lustig. Ich glaube, das ist vor allem Stefan, der auf YouTube dann immer kommentiert, so nach dem Motto, ich würde keine Filme mögen, nur weil ich mich manchmal gegen einzelne Filme wehre, die irgendwie die Allgemeinheit total toll finden. Und wenn ich dann halt sage, ey, für mich war das der letzte Rotz, dann landet der gleich bei dem Urteil, ich würde keine Filme mögen. Und dabei ist es immer noch so, dass ich statistisch gesehen wahrscheinlich, ja, vielleicht mit Dave zusammen, also eben laut den Zahlen, am liebsten Filme mag von uns, weil ich, glaube ich, im Schnitt immer noch so die höchsten Bewertungen raushau.
Ja, bei Dave und mir ist das ein enges Rennen. Wir haben ja auch eine Tabelle. Mhm. Und wir, es, ist immer so von Folge zu Folge, dass das kippt. Okay. Also wir sind da so plus minus 2 Punkte auf die Summe der aller Filme zusammengerechnet.
Okay.
Also keine Ahnung, jetzt nach 30 Folgen meinetwegen hat einer dann 440 Punkte und der andere 438.
Ja, gut.
Also wir sind da sehr, sehr, sehr nah beieinander.
Ja,
gibt ich glaube,
ja
jetzt
bei
mit
euch
den letzten
oft,
Folgen habe ich ihn überholt.
Es gibt bei euch ja auch oft die Einigungshupe. Die ist ja auch schon berühmt mittlerweile.
Ja, wir sind da uns erschreckend oft einig. Wir haben ja neulich mal eine Folge geschafft, wo wir bei jedem Film geklingelt haben oder gehupt haben. Das war ja Wahnsinn. Ich glaube, es war die mit Hoffi.
Unheimlich.
Da waren wir uns bei jedem Film einig.
Ja, ja, stimmt. Da war was.
Das ist schon ungewöhnlich. Habe ich selten.
Mhm.
Aber ja, deswegen funktioniert es ja auch.
Ja, gucken wir mal, ob das heute auch so ist. Ob da ein paar Projekte dabei sind, die du ähnlich einschätzt wie ich.
Ja, bei meinen würde es mich wundern, wenn du davon was gesehen hast. Deswegen schauen wir mal.
Okay.
Ob du danach vielleicht Bock hast, einen davon zu sehen. Bei einem könnte ich es mir vorstellen.
Ich hoffe doch sehr, ja. Okay.
Vielleicht sogar bei zwei.
Ja, willst du direkt loslegen?
Ja, ich starte mal mit einem Film, über den kann man gar nicht so viel sagen. Mich hat das Thema und der Titel irgendwie angelockt. Ich weiß gar nicht, wie ich sonst darauf gekommen bin, denn der Film heißt Overlord, beziehungsweise in Deutschland hieß er Kennwort Overlord. Und jeder, der sich so ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg auskennt, kann ja mit der Operation Overlord was anfangen.
Mhm.
Und genau darum geht es eigentlich auch.
Um diese Zweitweltkriegsaktion?
Genau.
Okay.
Also quasi um den D-Day. Mhm. Darum geht es größtenteils. Und der Film hat eine spannende Produktionsgeschichte beziehungsweise einen spannenden Ansatz, denn wir haben hier eigentlich so eine Mischung aus Realfilm und Doku, denn die haben hier sehr, sehr viel aus Archivmaterial zusammengesammelt.
Mhm.
Und der Regisseur Stuart Cooper, der hat nicht viel gemacht. Vielleicht kennt man Little Malcolm oder ich habe mir noch auf die Watchlist gesetzt, His Struggle Against the Eunuchs, genau. Also sein Ringen mit den gegen die Eunuchen, das klang spannend, vor allen Dingen das Poster sieht geil aus.
Okay.
Ja, und etwa 2 Drittel dieses Films sind halt wirklich für den Film gemachte Aufnahmen.
Mhm.
Deswegen kennt man auch von den Darstellern nahezu niemanden. Der Hauptdarsteller war die Stimme von des Assistenten in Plague Dogs, den ihr ja mal hattet. Also das ist sein größter Credit.
Okay.
Beziehungsweise das hier wäre sein größter Credit. Und okay. So sieht's in den Nebenrollen auch aus. Also da ist nicht ganz viel Bekanntes dabei. Und ja, diese 2 Drittel hat er eigentlich nur produziert, weil es ursprünglich eine Doku darüber werden sollte.
Mhm.
Und dann hat er sich aber irgendwie dazu selber hinreißen lassen, hatte dann mehr Bock, daraus einen Spielfilm zu machen und hat dann das Archivmaterial, was er vom Imperial War Museum bekommen hat, der hatte da laut seiner Aussage Zugriff auf Millionen Fuß Filmmaterial.
Merz.
Also der hat über 3000 Stunden Filmmaterial über Jahre gesichtet. Das ist einfach nur Wahnsinn.
Er hätte einen Podcast machen können.
Da hätte er
aber
auf jeden Fall einen Podcast zu machen.
In welcher Zeit befinden wir uns denn jetzt hier?
Also, der Film ist 1975 entstanden.
75, ah, okay.
Oder 75 rausgekommen, entstanden ist er dann über die Jahre davor, bis er das alles gesichtet hatte, hat sicherlich etwas gedauert. Und er hat auch Einblick in Tagebücher von Soldaten erhalten. Die hat er dann mit seinem Drehbuchautor Christopher Hudson in ein paar Motive für dieses Skript eingearbeitet, denn und deswegen kann man auch zum Film gar nicht so viel sagen, denn so viel passiert da gar nicht. Es geht eigentlich um einen jungen Mann und der hat irgendwie eine Vorahnung von seinem Tod und wird dann einberufen in das East Yorkshire Regiment. Und dann sieht man so ein bisschen von seiner Ausbildung, wie er ein Mädchen kennenlernt und dann halt, wie er in den Krieg berufen wird und am D-Day teilnehmen muss.
Mhm.
Und ja. Das ist eigentlich die gesamte Geschichte. In dem Film passiert von der Story her gar nicht so viel. Zwischendurch wird halt noch London bombardiert, was ja als London Blitz in die Geschichte eingegangen ist. Und der Film geht auch nur 85 Minuten, ist also auch somit nicht besonders lang.
Okay, das ist sehr interessant irgendwie.
Ja, das ist, also das hat mich auch daran angesprochen, diese interessante Hintergrundgeschichte, denn ich wusste, dass der Film Originalmaterial einarbeitet. Ich wusste nicht, wie viel, aber hier sind es halt so ungefähr 25 Minuten.
Okay.
Was ja schon eine Menge ist.
Eben auf die Länge, ja.
Auf die Länge gesehen. Und da ist eine ganze Menge an Archivmaterial drin und das hat ja einen speziellen Look. Und darauf hat er halt auch reagiert und er hat halt versucht, oder was heißt versucht, er hat bei Kodak noch alte Bestände aufgekauft und Objektive von alten Wehrmachtskameras aus Deutschland aufgekauft, damit er den Look für die restlichen Bilder halt auf ein ähnliches Niveau kriegt.
Das ist ziemlich geil, okay.
Und da würde ich sagen, das ist ihm auch ziemlich gelungen. Also hier sind ein paar Dinge dabei, klar, die sehen ein bisschen besser aus. Aber
sonst wirkt das wie aus einem Guss, ja?
Das wirkt schon nahezu wie aus einem Guss.
Okay. Kurze Frage, diese Vorahnung, die der Protagonist hat, wie wird die visuell dargestellt oder erzählt er das nur? Okay.
Nee, die wird, man sieht ihn am Anfang, also wie es heute in Filmen halt gängig ist, du siehst ihn an, das Ende quasi am Anfang.
Okay, okay.
Nicht komplett auserzählt, aber naja, du kannst dir ungefähr vorstellen, was passiert.
Mhm.
Ja, und das ist echt ein spannendes Filmprojekt. Das, ich hatte immer nur das Poster mal bei Letterboxd gesehen und irgendwie dachte ich so, komm, jetzt mal Zeit, 85 Minuten, ist schnell gemacht.
Klingt cool.
Und ja, hat mir auch gefallen. Also klar muss man das immer so ein bisschen mit dem, ja, das ist kein Film, den guckst du nicht mit Genuss, der hat keine krassen Bilder.
Mhm.
Also du musst dich wirklich komplett auf diese Handlung einschießen können und du erfreust, oder das heißt erfreuen ist auch das falsche Wort, aber es überzeugen am meisten natürlich auch die Archivaufnahmen, weil das ist schon krass.
Mhm.
Und
aber fühlt sich das dann unterm Strich trotzdem nicht nach einer Doku an? Also mit dem, weil du ja weißt, dass du hast da diese realistischen Bilder drin. Ist das dann, also kommt man trotzdem rein, das wie eine fiktionale Geschichte zu konsumieren oder hat das eher so diesen Doku-Touch dann?
Ja, das ist nämlich auch ein bisschen mein Problem damit, du schwankst immer so ein bisschen hin und her.
Mhm.
Also ein Doku-Touch hast du so ein bisschen drin, jedes Mal, wenn du die Originalaufnahmen siehst, von denen du ja weißt, dass sie das vermutlich nicht nachgedreht haben.
Mhm.
Und wenn du recherchierst, weißt du es halt gewiss.
Ja.
Aber du siehst halt Bilder, bei denen weißt du einfach, okay, das hat keiner nachgedreht, weil sonst wäre das Bild besser.
Mhm.
Und die Bilder kennt man, also ein paar Dinge wie die Bomben über London fallen, wenn man nicht vollständig in der Schule gefehlt hat, hat man die Bilder mal gesehen.
Mhm.
Und deswegen hat man da immer so einen kleinen Spagat und gerade als die Story mit diesem jungen Mädchen, was er dann kennenlernt, reinkam, war ich so ein bisschen, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte, klar, will das so von so einem jungen Soldaten das Leben so ein bisschen aufarbeiten, was ihm vorher halt irgendwie wichtig war und wie sein Leben aussah und was er zu verlieren hat vielleicht auch.
Mhm.
Aber weiß ich nicht. Also hätte ich nicht zwingend gebraucht.
Dass man irgendwie in Filmen noch so irgendeine Romantikkomponente hat, die öfter störend wirkt, als jetzt wirklich eine Bereicherung darstellt.
Ja, also du hast sie ja bis heute eigentlich überall drin in ganz vielen Kriegsfilmen. Du hast sie bei, also prominent bei Pearl Harbor, wo sie ja komplett ist.
Ja.
Bei Midway ist es auch drin, soweit ich mich noch recht an diesen Schund erinnern kann.
Ich glaube, bei Tenet haben sie drauf verzichtet. Nicht Tenet, sorry. Dunkirk.
Komm ich auf ja, Tenet, ich, da also. Wüsste ich jetzt auch nicht, dass da was war. Ja, und deswegen ist der Film ja auch gut. Und
ja.
Mit Midway und Pearl Harbor eben nicht so.
Mhm.
Ja. Aber also das hier ist ein Ding, für die Kritiker ging der gut auf, das Ganze. Und hat auch den Silbernen Bären 75 gewonnen.
Ach, der war bei der Berlinale, okay.
Ja.
Weil es klingt irgendwie dann doch nach so einem Independent-Projekt, wenn du sagst, das sollte eigentlich irgendwie aus Archivmaterial eine Doku werden und dann hat er da so noch ein bisschen was Fiktives drumherum gedreht.
Ja, ist es auch. Also der hat 89.000 oder sagen wir mal rund 90.000 Pfund gekostet.
Ach so, das ist, ja, also, siehst du dann, ja, okay.
Es ist wirklich billig. Den Bruttoertrag fand ich ein bisschen witzig, weil er 3.333 US-Dollar eingespielt haben soll.
Nee, aber hat der überhaupt einen Release bekommen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also oftmals sind es ja gerade auch Filme, die bei der Berlinale laufen, sind ja so speziell, dass das dann nicht unbedingt in einem großen Release endet.
Also der Wert klingt für mich irgendwie so nach Festivaleinnahmen. Mhm. Also ich habe heute nämlich noch einen Film, das war auch so ein Festival-Runner. Und der Wert ist eigentlich auch so, das klingt schon sehr nach Festival.
Ja.
Ich meine, da kommt ja auch ein bisschen Geld zusammen, aber.
Ja, ich habe gerade mal geguckt auf IMDb, was die Release-Dates angeht. Also der hatte wohl einen Kino-Release in Portugal, Ungarn, Dänemark und Japan. Und ansonsten halt Festivals, in Cannes lief er auch. Seattle und dann aber halt auch im Fernsehen. Also glaub nicht, dass das ein großer Kinorelease war. Das klingt ja auch eher nach Arthouse-Programm.
Das klingt sehr nach Arthouse-Programm, ja. Mhm. Und den kennen auch wirklich nicht viele. Ich muss gerade mal gucken in meiner Letterbox-Bubble, wie viele das da sind. Zwei.
Mhm. Immerhin.
Aber er ist zum Beispiel bei Jan auf der Watchlist.
Ja. Das wundert
also
mich.
Also da passt er auch hin. Mhm. Und ich glaube, das Bekannteste an diesem Film ist der Kameramann. Das ist nämlich John Elkett.
Müsste man kennen. Woher?
War der Kameramann von Stanley Kubrick für Shining, Clockwork Orange, Barry Lyndon.
Oh, fuck. Okay.
So. Und ja, den kann man mal gehört haben. Und der hat sich halt hier vor allem in diesen einheitlichen Bildeindruck sehr reingefuchst. Mhm. Und ich meine, das passt ja auch zu der Arbeitsweise mit Kubrick. Da ist er ja Perfektionismus durchaus gewohnt. Und ja, da musste er hier auch ein bisschen Zeit und Mühen aufwenden, um diesen Eindruck, dass der gleich bleibend über den ganzen Film ist, irgendwie zu generieren.
Mhm. Das ist schon lustig, ne? Wenn heute sowas gemacht wird, also mir würde jetzt da Eggers einfallen, der für The Lighthouse ja auch irgendwie hingegangen ist und dann diese alten Objektive besorgt hat und Linsen und so weiter, und um da halt so einen alten Look zu generieren. Und dann wird das aber auch eher so ein bisschen heutzutage eher so als Gimmick aufgefasst, ne? Was jetzt nicht nötig gewesen wäre. Und bei sowas ist das ja unumgänglich, also weil du musst ja irgendwie, vor allem in den 70ern, ne, da war ja jetzt noch nichts mit, ja, wir machen das in der Post, rocken wir das Material so runter, dass es dann so aussieht. Also dann im Vorfeld dran so zu arbeiten, dass da ein einheitlicher Look bei rauskommt, klingt wichtig, ja.
Ja, also das war hier sicherlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als es heute wäre. Mhm. Wobei, hier ist es besser, wenn du es heute in der Post machen würdest, würdest du sehen, dass es die Post ist.
Wahrscheinlich, ja.
Und würdest denken, weiß ich nicht. Mhm. Aber hier gerade so der Anfang, wenn er dann in den im Bootcamp quasi ist, da sind auch reale Trainingseinsätze reingeschnitten worden. Und da sehe ich, also das ist schon gut.
Mhm.
Das hat noch so am wenigsten das Gefühl erzeugt, okay, das ist nicht für den Film gedreht.
Ja. Okay.
Und das fand ich gut. Ansonsten, ja, man folgt hier halt einer relativ schlichten Handlung, aber so diese historischen Sachen sind schon krass. Und gerade als man das ist jetzt auch kein Spoiler, man sieht am Ende, weil es ist D-Day, jeder Mensch weiß eigentlich, was da passiert ist. Mhm. Also sieht man ein paar Dinge, die die Briten damals mit rübergebracht haben an so, ich kann das gar nicht Panzer nennen, das waren teilweise so rollende Räder und Sachen, die so Stacheldraht eingewickelt haben, die mit so einzelnen Raketen gesteuert wurden, die nacheinander zündeten, damit sich das dreht.
Abgefahren.
Das sieht aus wie aus Interstellar oder so, also es ist faszinierend geiles Ding.
Mhm.
Das war auch neu für mich, das habe ich noch nie gesehen, deswegen ist das irgendwie spannend.
Ja.
Naja, ansonsten war es echt cool, den mal gesehen zu haben. Ich hatte den lange, lange auf der Watchlist. Ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist interessant, das mal zu sehen. Definitiv.
Klingt so, ja.
Den kann man mal machen. Und mit 85 Minuten ja auch durchaus gut zu konsumieren.
Mhm.
Wobei die Länge und wie schwer es zu konsumieren ist, ist hier nochmal ein unterschiedliches Niveau. Es gibt Filme mit 85 Minuten, die gehen etwas leichter rein.
Ja, gut, klar. Das, hier hat man natürlich auch ständig im Kopf, dass das halt im Grunde ein reales Szenario ist, ne? Und man sich da halt auch sehr viele echte Bilder anguckt.
Ja.
Ja.
Also hätte er für mich in dem ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des Films ein bisschen mehr, also von mir aus hätte er auch nur 60 Minuten gehen können, da wäre ich, glaube ich, glücklicher mit geworden.
Ach, okay.
Das Ende ist richtig, richtig krass.
Mhm.
Dann hätte ich am Anfang nicht so viel Training und Frau kennenlernen und so gehabt, dann hätte das für mich hier echt ein absolutes Brett sein können. So ist es halt ein guter Film.
Okay. Cool.
Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht herauszufinden oder zu sagen. Kann man sich mal anschauen, wenn man ihn findet.
Der ist doch bestimmt auf sämtlichen Listen, oder nicht? Es klingt so ein bisschen nach der Sorte Film.
Der ist auf jeden Fall in der Criterion Collection.
Ja, okay.
Ansonsten habe ich mich davon, das ist ja eher so Guess-Steckenpferd.
Ja, ja.
Habe mich davon ja so von den Listen so ein bisschen gelöst, aber man kann ja Gott sei Dank bei Letterboxd immer sehr schnell gucken, auf welchen Listen der ist, und er ist nicht auf den anderen gängigen.
Ach, okay. Hätte jetzt gedacht, dass sowas auch auf der Schneider-Liste ist.
Nee, komischerweise nicht.
Okay.
Finde ich aber, könnte man machen.
Mhm.
Gar nicht mal, weil der so krass gut ist, dass er da hingehört, aber da geht es ja auch, die man mal gesehen haben sollte.
Ja, ja, eben. Ja.
Und da würde ich sagen, ja, alleine aufgrund der Machart schon.
Mhm.
Aber wobei auch da gibt es auch noch krassere Filme eigentlich. Naja, aber es ist halt auch Geschmackssache.
Ja.
Denn die Kritik, habe ich ja schon gesagt, die feiert das hier gottgleich, denn Metascore ist bei 88.
Oh, wow.
Das ist schon ziemlich gut. Der User-Score bei IMDb ist bei 7,1 und Letterboxd ist bei 3,6.
Mhm.
Also die User sind etwas verhaltener als die Kritik, die hier komplett eskaliert ist.
Ja, krass. Ein bisschen am Schwanken bin ich. Sag jetzt mal 7 Punkte.
7,5 hat es noch gereicht.
Ja, da habe ich natürlich hingeschwankt.
Aber sehr gut dran.
Ja, almost doesn't count. Knappe Kiste. Okay. Jetzt überlege ich mal, womit ich anfange. Vielleicht mal so. Ich bin ja immer wieder auch so am Universum Nicolas Cage interessiert. Ne? So,
oh,
das
ja.
Alles, was dieser Mensch so verbracht hat in seiner Karriere, ist ja schon. Also selbst wenn es nicht gut ist, dann ist es halt oftmals so Panne, dass es deswegen irgendwie schon wieder einen Schauwert hat. Und ich bin jetzt neulich auf eine animierte Serie gestoßen, die auf Comedy Central läuft, und das war mir relativ schnell klar, dass es hier eine Referenz gibt oder dass das so gemacht wurde, weil es auch Leute gibt, die Nicolas Cage ähnlich gut finden, weil das Ganze ist sehr offensichtlich an einem Film von ihnen angelehnt, und deswegen spreche ich jetzt vielleicht mal erst über diesen Film, weil den kannte ich dann nicht so, und ich habe mir dann irgendwie eine Staffel von der Serie angeguckt, fand das alles ziemlich lustig und wollte dann aber auch wissen, so, was ist jetzt das Ursprungsmaterial und warum haben die sich dafür entschieden, und habe mir daraufhin National Treasure angeguckt.
Oh.
Das Vermächtnis der Tempelritter, den kannte ich nämlich noch nicht und habe mich natürlich auch, also ich wusste, dass es den gibt, aber das war immer die Sorte Film, wo ich dachte, ey, also Leute, das sieht halt nach so einem Schrott aus. Irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein guter Film ist, und habe den halt immer so gelassen. Aber eben jetzt so bezüglich Nicolas Cage und der Vollständigkeit seiner Filmografie, vor allem im Hinblick auf diese Serie, hatte ich dann irgendwie Bock, den zu sehen und wollte mir den mal angucken, um eben auch diese Referenz besser zu verstehen. Du hast den garantiert gesehen, oder?
Ich habe den gesehen. Der kam ja damals auch so ein bisschen als Mitklapp oder Nachklapp zu diesem ganzen Dan Brown, wo wieder,
ach so, ja,
da Architektur sagen, aber es ist ja Archäologie,
ja.
Das Ganze wieder aufkam mit geschichtlichen Fakten,
mhm,
anders lesen, als sie sind, und daraus ein Abenteuer machen und so. Und
ja, ja, ja.
Ja, der hat damals ziemlich gut bei mir funktioniert. Nick Cage, und B, stehe ich auf so einen Kram irgendwie, ich gucke mir das gerne an.
Ja, aber es hat ja so, geht ja so ein bisschen in so eine Indiana Jones Richtung, ne? Also
ja,
so dieses irgendwelche Relikte ausgraben, und dann hängt da aber ein ganzer Mythos dran und so weiter. Und ja, stehe ich tendenziell auch drauf, aber das hatte hier für mich immer irgendwie so eine sehr kindliche Aufmachung. Also ich dachte immer, das wäre halt so ein Abenteuerfilm für die ganze Familie, und irgendwie sah es nicht nach Indiana Jones aus.
Ja, auch das wenn Poster, das halt Poster ist auch schlimm.
Ja, eben. Also alles daran war für mich so, nee, irgendwie brauche ich das nicht sehen. Und ja, jetzt hatte ich aber irgendwie Bock aufgrund dieser Serie, über die ich nachher spreche. Also Regie, John Turteltaub, der hat 25 Credits. Und was auch lustig ist, also allein 2, 3 davon gehen für diesen Film drauf, weil das Alternate Ending für diesen Film hat einen eigenen Credit.
Stark.
Und dann kam 2007 eher noch National Treasure Book of Secrets. Und dafür gibt es dann auch nochmal 2 Credits, die er hat für irgendein Bonusgedöns zu diesem Film. Also 2018 hat er dann The Meg gemacht, den wir auch schon besprochen haben. Und der nächste Film wird The Best Is Yet To Come heißen mit Matthew Broderick und Alan Ruck. Ferris lässt grüßen, würde ich sagen.
Jo.
Die Kombi gab es, glaube ich, das letzte Mal dort. Und deswegen, also er hat schon eine wilde Vita. Er hat Turteltaub. Und geschrieben haben das Jim Koof, Cormac Wibberley, Marion Wibberley, Oren Aviv und Charles Seagars. Alles Menschen, wo ich jetzt nicht große Dinge in der Vita gefunden habe. Aber das ist wahrscheinlich das Wichtigste an dem Film, weil das haben die schon echt groß aufgezogen. Produzent Jerry Bruckheimer. Unter anderem. Also war schon definitiv sowas wie ein Blockbuster.
Ja, und es wünschen sich ja auch ganz viele Leute einen dritten Teil, der ja auch schon immer mal wieder durch die Medien geistert.
Wirklich? Okay.
Ja.
Hast du dann das Sequel auch gesehen?
Ja.
Okay. Ja, ob ich den angucke, muss ich mal schauen. Aber das ist jetzt hier halt, und ich meine, wir sind hier 2004 und der hat damals halt auch 100 Millionen gekostet, also war wirklich kein kleiner Film und die Besetzung, die kann sich dann schon auch echt sehen lassen. Weil wir haben natürlich Nicolas Cage hier in der Hauptrolle. Und in einer großen Nebenrolle Sean Bean. Und das Schöne daran ist, das weiß nicht, ob das jetzt als Spoiler läuft, aber das ist einer der wenigen Filme, wo Sean Bean nicht stirbt.
Und das ist wirklich selten.
Das passiert wirklich selten genug. Und das ist einer von denen. Also jetzt, ich erzähle mal kurz erst die Handlung. Also es geht um Ben Gates. Vollständig Benjamin Franklin Gates. Der stammt aus einer Familie von eben so diesen Treasure Huntern und ja, Leute, die halt nach Schätzen suchen und eben nach irgendwelchen Artefakten und Relikten. Und sein Großvater glaubt, dass seine Vorfahren irgendwo auf dem Land einen Schatz vergraben haben und überall verschiedene Hinweise darauf platziert haben. Jetzt sind aber diese Hinweise halt wahnsinnig kryptisch und eben, wie gesagt, überall verstreut. Und zu Beginn des Films sehen wir dann einen Jungen, wie er eben von seinem Großvater was erzählt bekommt. Und dieser Großvater ist Christopher Plummer. Auch schon mal kein kleiner Name. Und dann springen wir ins Heute und jetzt sehen wir eben eine Expedition irgendwo im Eis. Die sind, keine Ahnung, in der Arktis oder sonst wo und finden da etwas. Das ist so eine alte Pfeife, auf der auch Dinge eingraviert sind und so Schnitzereien beinhalten. Und das gibt einen Hinweis auf einen weiteren Hinweis und so. Das ist hier eh so ein bisschen Schnitzeljagd. Jedenfalls ist jetzt da im Eis, gibt es dann schon die erste Konfliktsituation, weil eben Nicolas Cage als Ben Gates mit Sean Bean als Ian Howe unterwegs sind. Und dort entpuppt sich dann, dass Sean Bean eine eigene Agenda hat und die offenbar gar nicht so gut befreundet sind, wie Ben dachte. Und so will der den abzocken und lässt den mehr oder weniger da mit seinem Kumpel im Eis zurück. Ja, jetzt, also ich überlege gerade mal, wie wir weitermachen. Ja, also kurz zusammengefasst, die kommen da natürlich raus und anhand dieser Pfeife, die sie gefunden haben, ist eben der nächste Hinweis klar. Es geht um die Unabhängigkeitserklärung. Jetzt sagt nämlich der Mythos oder eben all diese Hinweise, die sie da gesammelt haben, dass auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung der nächste Hinweis ist, um diesen großen Schatz zu finden, nachdem sie hier jagen. Jetzt müssen sie, also jetzt denkt sich Ben, ja scheiße, Ian Howe wird jetzt natürlich sich an dieser Unabhängigkeitserklärung zu schaffen machen und versuchen, irgendwie an die ranzukommen. Wir können, dann versuchen sie, irgendwelchen Behörden Bescheid zu geben, ne, dass der wahrscheinlich dieses wertvolle Ding klauen will. Die sagen halt alle so, ey Digga, hast du mal geguckt, wie das gesichert ist, wo das eingesperrt, also wo man sich das angucken kann. Das ist einfach ein fucking Museum mit 1000 Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Das glaubt man eben nicht mal so. Und lachen ihn mehr oder weniger aus. So. Und die laufen dann so ein paar Stationen, bis sie irgendwann eben bei einer Dame landen, namens Abigail Chase, die von Diana Krüger gespielt wird. Und die ist Kuratorin des Nationalarchivs. Und die ist so die erste, die den ansatzweise glaubt, obwohl sie die natürlich am Anfang auch so abschmettert und sagt, ja, ja, na, haha und so, wird nicht passieren. Also denkt sich Ben Gates, na gut, jetzt ist die einzige Möglichkeit, das Ding zu verhindern, ist, dass wir die Unabhängigkeitserklärung einfach selbst klauen.
Logischer Schluss.
Um den halt aufzuhalten. So. Und das macht er dann auch. Und ja, dann eskaliert die ganze Sache natürlich. Und so beginnt dann halt so ein Abenteuer oder so eine Reise, wo sie ganz viele verschiedene Stationen abklappern müssen. Und er hat natürlich einen Sidekick in Form von Riley Poole, gespielt von Justin Bartha. Das war hier Doug in Hangover.
Mhm. Ne? Stimmt.
Der verschollen ist. Ja. Ja, und jetzt bei Godfather in Harlem hat er auch noch eine größte durchgehende Rolle. Und der ist hier halt so sein Sidekick. Und natürlich schließt sich dann auch Diana Krüger dem Trupp an. Und werden sie dann auch noch nicht nur von Ian Howe gejagt, sondern auch noch vom FBI. Und sowieso ist dann irgendwann jeder hinter denen her. Obwohl sie natürlich hier im Auftrag einer guten Sache unterwegs sind. Ja, und das ist tatsächlich, also das Pacing geht echt klar, weil die hier halt wirklich viele Stationen abklappern und sich da auch nicht allzu lange an einer Stelle aufhalten. Und dann spielen hier eben echt noch ein paar recht bekannte Leute mit, weil wir haben noch John Voight, Harvey Keitel, Mark Pellegrino und eben Christopher Plummer, den ich schon erwähnt habe. Also ist wild.
Definitiv, das ist so ein bisschen Da Vinci Code Fun Edition.
Ja, also für viele war Da Vinci Code ja auch schon eine recht spaßige Angelegenheit, aber ich weiß, was du meinst. Also
es Da ist Vinci schon Code will ja ernst sein. Der Film hier weiß halt, dass er eine etwas leichtere Tonalität hat.
Ja, aber es ist schon stellenweise auch wirklich nicht alles so leicht ernst zu nehmen. Ne? Also da passieren schon Dinge, wo man sich denkt, Digga, ja. Ist wild.
Hier ist ein legendärer Spruch aus meinem Freundeskreis drin. Mhm. Denn, als sie diese Unabhängigkeitserklärung klauen, wird danach irgendwie so im Halbhintergrund ein Wachmann befragt, der dann ja irgendwie knocked out war. Und dann sagt irgendeiner, fragt dann so, was ist denn mit dem Wachmann? Und der Beamte sagt, der weiß gar nichts mehr. Und das war dann irgendwann so ein Running Gag, dass man einfach gar nichts mehr weiß, weil er, dass er nicht mehr seinen Namen und einfach gar nichts mehr weiß.
Okay. Ja, gut, ich habe den natürlich auf Englisch geguckt, weil das ist nämlich jetzt hier das Ding. Ey, also Nicolas Cage hat ja ohnehin immer eine sehr eigene Art zu sprechen. Und hier haut er halt zum Teil Sachen raus, aber mit einem Brustton der Überzeugung und das halt auch mit diesem Pathos gepaart, dass das darüber schon irgendwie auch eine eigene Comedy ist. Also einfach so diese Figur und wie er halt dieses Archäologending so als irgendwie die Superstars des Undergrounds feiert, ey, und wie er da halt abgeht, ey, mit seinem, wie er das spricht und so. Es ist schon, ist stellenweise wirklich witzig, auch wenn das halt alles eigentlich völlig absurd ist.
Ja.
Und also gerade jetzt auch, wenn es so gibt, so den ein oder anderen CGI-Moment, das ist halt auch nicht wirklich gut gealtert, ne? Weil wie gesagt, 2004, das haben wir oft, dass die CGI da einfach heute nicht mehr so wirklich mithalten kann. Und ich habe das Ganze eben wirklich primär wegen dieser Serie geguckt und war dann, weil ich hatte da eben nie groß Berührung mit und war dann echt überrascht, wie viel es davon gibt. Also neben dem Sequel dann eben auch 2022 gab es ja eine Serienadaption von dem Ding.
Stimmt.
National Treasure, Edge of History.
Also wirklich die Edge of History, aber nicht die gute Edge.
Ja, nee, echt nicht. Und ich meine, das hat halt funktioniert. Ne? Aus diesen 100 Millionen sind 347 im Kino geworden. Das war bestimmt ein Erfolg. Und wahrscheinlich auch noch dadurch, dass es Rated PG ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch auf Video noch so das eine oder andere geholt hat. Und ja gut, ist von Disney, demzufolge werden die schon geguckt haben, dass das funktioniert. Ja, und ich fand's, also ich bin gut durchgekommen, aber es ist wirklich kein guter Film. Also es ist schon großer Schrott eigentlich. Und es hatte definitiv ein paar lustige Momente durch Nicolas Cage halt. Aber so die Handlung, also ich meine, es ist natürlich auch ein Stück weit vorhersehbar. Es ist halt nur ein bisschen lustig, wie sie dann eben die verschiedenen Stationen abklappern. Hier und da der ein oder andere Spruch und dann hast du halt eben ein paar Schauwerte, weil sie ja dann auch immer irgendeinen Gimmick-Scheiß dann noch aufziehen, ne? Weil da finden sie dann das eine Teil eben diese Pfeife, die dann da in das Wandding rein muss und dann finden sie da noch irgendeine Brille mit verschiedenen Gläsern und Schnickschnack. Also es ist halt eben alles so dieser Tünnef rund um dieses Archäologending. Und das ist irgendwie so absurd, dass es schon wieder ein bisschen lustig ist. Also ich bin da gut durchgekommen, aber es ist wirklich, wirklich weit entfernt von einem guten Film in meinen Augen.
Ja, ich habe da sehr viel Spaß mit gehabt.
Echt? Okay.
Ja, ich finde den, habe ich da was für übrig für die. Mhm. Ich glaube sogar für beide. Der zweite ist noch absurder übrigens.
Ach, okay.
Aber der, ich finde das immer ganz spannend, wenn man diese ganzen historischen Dinge sieht und die dann in irgendeinen Kontext gerückt werden und man sich dann vorstellen kann, stell mal vor, das wäre wirklich so.
Ja, genau, ja klar.
Das finde ich dann immer ganz geil. Auf jeden irgendwie. Fall. Und ja, ich bin Nick Cage-Fan durch und durch. Also. Mhm. Der muss schon wirklich richtig, richtig, richtig Scheißfilme machen, so wie, weiß ich nicht, USS Indianapolis oder wie dieser Kriegsschiff-Film hieß, dass ich da raus bin. Ansonsten gucke ich mir dann einfach viel zu gerne an.
Ja, geht
und
mir ähnlich.
Ich wünsche mir einen dritten. Also ich will einen dritten.
Also er rettet für mich schon auch viele Filme, allein eben durch seine Präsenz.
Ja. Das hat er bei mir nur bei den großen Filmen, nur bei Duell der Magier nicht geschafft, weil das fand ich so albern, das ging nicht.
Okay.
Also dagegen ist der hier ja ein historisch akkurates Meisterwerk, was komplett Ernsthaftigkeit verlangt, okay. Weil da fallen Sprüche und Sachen, da dachte ich so, Alter, was zum Geier ist denn mit euch los?
Ja, aber das Schöne ist, er macht das halt immer mit 100% Commitment, ne? Also ich glaube, ich hatte noch nie das Gefühl bei einem Nicolas Cage Film, dass der irgendwie keinen Bock hatte oder so. Also er ist ja, wenn er was macht, macht er das ja meistens immer voll.
Ja, das stimmt.
Und hier halt auch. Also spielt hier halt mit dem größten Pathos so ein Bullshit. Aber eben, das macht es ein Stück weit unterhaltsam. Und das war's dann auch.
Jo.
Cool. Dann haue ich jetzt Punkte raus, weil das Ganze geht auch noch 2:11, ist jetzt also auch nicht wahnsinnig kurz, aber eben wie gesagt, durch diese ständig wechselnden Schauplätze und Aktionen hat es dann doch echt einen gewissen Unterhaltungsfaktor. So, die Punkte, die haben mich dann doch überrascht, ey, weil auf IMDb hat der eine 6,9. Der Metascore ist in meinen Augen schon verständlicher, weil der ist bei 40 und Letterboxd ist bei 3,3.
Ja, es ist nicht einfach. Es ist wieder mein Hassbereich, in dem man raten muss. Man sich eigentlich, da kann man sich nur um einen halben Punkt bis einen Punkt vertun. Mhm. Ich sag mal 5,5.
Ich bin mal 5.
Okay, na, jetzt sage ich ja, man kann sich nur um einen halben Punkt vertun. Dieses 4-6, das ist ganz gefährlich.
Das ist dein Hassbereich, okay.
Ja.
Interesting.
Ja, wenn es ganz unten ist, ärgere ich mich nicht so. Wenn ich dann sage 2 und es ist ein Punkt, dann ist es auch fein. Mhm. Aber so in diesem 4-6er Bereich ist es immer ein halber Punkt daneben, weil das alles sein könnte.
Ja,
das, ist,
naja, das stimmt.
Das ist mein Hassbereich.
Ja, zumal ich finde, in dem Bereich ist das auch immer so, dass man halt wahrscheinlich, wenn man den an einem anderen Tag geguckt hätte, wäre man unter Umständen den halben Punkt höher oder so, ne? Ja.
Ja.
Ich glaube, kann mir auch vorstellen, also wenn du den in der richtigen Gesellschaft guckst, hast du einen heiden Spaß mit dem.
Ich habe auch gerade Bock, den gleich zu gucken.
Okay, so gleich. Ja, schön.
Ja, ja, so. Dann wollen wir mal gucken, ob ich da Anschluss finde. Ich habe hier einen Film mitgebracht, den ich wegen des Hauptdarstellers geguckt habe, denn ich bin ein großer Fan. Ich möchte hier betonen von seinem Schauspielwerk. Die Privatperson finde ich ab und an ein bisschen schwierig in diesem Film. Mhm. Kam das Private auch ein bisschen durch und das ist George C. Scott, den ich sehr, sehr mag.
Kann ich verstehen,
kennen
ja.
Viele wahrscheinlich aus Patton oder Dr. Strangelove oder Exorcist 3 meinetwegen, wo ich ihn auch großartig fand.
Mhm, voll.
Und ich habe mir hier einen Film angeguckt, der zu Deutsch Wen die Meute hetzt heißt. Also wieder ein ganz toller Titel im Original The Last Run. Das ergibt schon... Also es ergibt beides Sinn, wenn man den Film gesehen hat, aber The Last Run ist schon der bessere Titel.
Ja.
Ist auch der passendere Titel. Und das ist ein Film von 1971 von Richard Fleischer. Mhm. Und der ist ja schon ein bekannterer Mensch, den hattet ihr ja zum Beispiel im Fantastic Voyage hier schon.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Reise zum in den Körper, irgendwie so ein Quatsch, ne?
Ja, das war zum Falschen. Aber das hat mir tatsächlich was. The Last Run. Ja, bin ich mal gespannt. Aber mir geht's ja ähnlich. Also ich finde auch, Georgie Scott ist ein geiler Typ.
Ja, vor allen Dingen hat er eine geile Stimme. Mhm. Meine Güte. Anders als meine heute, aber die ist auch krankheitsgezeichnet. Deswegen
mal wieder.
Müsst ihr das mitnehmen. Es ist mein erstes Mal krank sein seit Februar.
Im Ernst?
Ich bin stolz auf mich. Ja.
Wow. Okay. Ja, ist für deine Verhältnisse lange
für meine her. Verhältnisse atemberaubend langer Zwischenzeitraum.
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn man die Frequenz meiner Zugfahrten bedenkt.
Da wirst du gerne krank oder wie? Wegen Klimaanlage und Co. oder was ist es?
Nee, ich hätte erwartet, dass ich deutlich häufiger krank werde deshalb.
Ja.
Aber deswegen finde ich 7 Monate zwischen 2 Krankheiten bei meiner Zug- und Öffi-Frequenz ist durchaus gut.
Mhm.
Hätte ich mehr erwartet.
Hey, du, vielleicht löst du dich langsam davon.
Ich hoffe. Ja, warum ist The Last Run ein guter Titel? Das liegt primär natürlich an der Handlung, denn wir haben hier Harry Gams, das ist die Rolle von George C. Scott, und der ist Sohn eines Amerikaners und einer Portugiesin und war mal ein Berufskrimineller, nämlich ein Fluchtwagenfahrer in Chicago. Und der hat sich zur Ruhe gesetzt und zwar natürlich in Portugal, da wo seine Mutter herkam, in Albufeira. Das ist so ein kleines, kuscheliges Fischerdorf.
Mhm.
Und da kennt ihn auch jeder. Und er lebt da mit einer Prostituierten zusammen und hat halt immer noch sein geliebtes Auto. Den erwähne ich jetzt auch mal, auch wenn mir Autos eigentlich im Großteil scheißegal sind, aber die Wagen, die hier gefahren werden, finde ich noch schön. Das ist nämlich ein 1956er BMW 503 in schön kackbraun.
Also heute 70er Edition oder wie? Hast du schon ein Projekt aus den 70ern?
Kann man so sagen, ja. Und der ist jetzt seit 9 Jahren in Rente quasi, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Mhm. Aber er wollte halt die kriminelle Laufbahn hinter sich lassen und bekommt plötzlich für ihn unerwartet eine Gelegenheit, einen Auftrag zu übernehmen.
Natürlich.
Ja, und er soll einen Killer, Paul Rickard, befreien. Er wird von Tony Musante gespielt, der in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz hat für den Argento-Film Bird with the Crystal Plumage. Den ich ja aus dem Giallo-Genre sehr, sehr liebe.
Mhm.
Und den soll er halt aus einem Gefängnistransporter, beziehungsweise er befreit sich irgendwie selber aus einem Gefängnistransporter, mehr oder minder, und soll den dann halt ihm zur Flucht verhelfen und ihn über Spanien nach Frankreich bringen.
Okay.
Und Harry reizt eigentlich gar nicht so sehr die Kohle, die er dafür kriegt, sondern er hat mal wieder Lust auf ein Abenteuer und ein bisschen Action, denn 9 Jahre in so einem kleinen Fischerdorf, da wird's halt irgendwann mal ein bisschen langweiliger.
Mhm.
Und so übernimmt er jetzt hier diesen Auftrag. Und ja, die Auftraggeber sorgen dann dafür mit einer inszenierten LKW-Explosion, dass die Gefangenen aus dem Gefängnisbus entkommen können und der Paul schleicht sich dann hier quasi unter einer Brücke durch den Fluss in sein Auto und das Auto ist auch entsprechend präpariert, sodass er unter der Kofferraumabdeckung irgendwo da unterkommen kann in so einem versteckten Fach.
Mhm.
Und dann machen sie sich halt auf den Weg. Was Harry jetzt leider nicht wusste, ist, dass Paul auch noch seine Freundin Claudie mitnehmen will. Und die müssen sie dann unterwegs noch einsammeln, gegen seinen Willen. Und so fahren die drei dann quasi zu dritt über Spanien nach Frankreich und haben natürlich auch nach nicht allzu langer Zeit die Cops auf den Fersen und auch noch andere Parteien, die hier mitmischen wollen.
Ja. Okay, wie ist das gemacht mit der Gewichtung? Also, wo sind wir wann im Film? Weil das klang jetzt so, als wäre irgendwie ein Großteil des Films die Vorbereitung von dieser Aktion und dann die Ausführung. Aber jetzt klingt es dann, jetzt am Ende klang es so, als wäre eigentlich ein großer Teil des Films dieser Roadtrip dann.
Ja, also der Roadtrip ist schon der deutlich längste Teil. Ich würde mal sagen, so die die Exposition, wer er ist und mit wem er zusammenlebt, das wird in 5 bis 7 Minuten abgehandelt.
Ach, okay.
Also, dass er bei dieser Prostituierten wohnt und so, das wird alles sehr, sehr, sehr schnell abgehandelt. Und dann ist man, glaube ich, schon auch so nach 10 Minuten kommt schon der Ausbruch aus dem Transporter und danach ist man größtenteils dann unterwegs. Man ist natürlich zwischendurch immer wieder in Hotelzimmern, wo dann etwas Charaktertiefe reingebracht werden soll.
Mhm.
Ich sage auch bewusst soll.
Funktioniert nicht.
Es passieren noch ein paar Dinge und Verzwickungen und Überschneidungen, wie das halt immer so ist.
Mhm.
Lusti verwickli, wie ich jetzt sagen würde. Und ja, das und es ist ja auch die spannende Komponente, deswegen habe ich einleitend gesagt, dass ich George C. Scotts Privatleben mal aus meiner Faszination ausklammern würde, denn Monique, die Prostituierte, bei der er hier am Anfang wohnt, die wird von Colleen Dewhurst gespielt. Das war George C. Scotts Frau zum Drehbeginn.
Oha.
Und die Claudie, also die Freundin von dem Paul, wird von Trish Van de Veer gespielt. Und das war dann seine Frau nach Drehabschluss.
Nein. Nicht im Ernst. Oh mein Gott. Alter.
Ja.
Oh, was ein Wichser, ey.
Also er hat hier quasi einmal Switcheroo betrieben.
Wow. Okay.
Ja.
Böse,
und Colleen Dewhurst, die kann man ja auch mit ihm zusammen zum Beispiel in Der Exorzist sehen.
Mhm.
Das war aber seine neue Frau, Trish Van de Veer, die hat er danach in The Changeling noch dazu geholt. Also er hat auch immer seine Frauen irgendwo reingebracht. Deshalb ist es auch seine eigene Schuld, dass er sich dann hier am Set trennen und wieder mit einer anderen vereinen musste. Weil er hat sie halt mit reingebracht.
Ja. Wow.
Ja.
Ja, gut, das war gerade in den 70ern, da ging es ja wild.
Durchaus gängig.
Ja.
Ja, und der Film sollte eigentlich gar nicht von Richard Fleischer gemacht werden, denn eigentlich war John Huston hier Regisseur.
Ach so.
Der hat sich mit C. Scott aber so oft in die Haare bekommen, gerade über die Auswahl der Hauptrolle, dass
der weiblichen
Meinste,
oder welche?
Genau, der weiblichen Hauptrolle. Okay. Der war wollte nämlich eigentlich Tina Ormond haben. Und ja, nachdem er sich so lange mit Scott angeschrien hat, hat Huston dann irgendwann gesagt, wisst ihr was, tschüss.
Krass, aber es sind ja beides eigentlich große Namen, ne? Also ich meine, John Huston sowieso, aber auch Fleischer ist ja jetzt kein Unbekannter.
Ja, eben. Ist dann aber umso bescheuerter, dass es dann Tina Ormond nicht geworden ist, die C. Scott unbedingt durchboxen wollte, sondern dann Trish Van de Veer. Also das ist, und die hat er dann aber auch geheiratet. Also irgendwie war es auch ein bisschen Schicksal.
Wow. Wild.
Ja, kommen wir mal dazu, wie ich das hier gefunden habe, denn also der Titel The Last Run passt ja ganz gut, weil es halt seine letzte Fluchtwagenfahrt werden soll, vermutlich, vermeintlich. Wen die Meute hetzt, passt aber auch irgendwie, weil hinter denen sind eine ganze Menge Leute her.
Mhm.
Es klingt natürlich trotzdem bescheuert, deswegen The Last Run ist für mich schon der prägnantere Titel.
Voll. Ja, vor allem der andere hat halt, also der Deutsche hat halt gleich auch so ein bisschen was Klamaukiges. Finde ich, oder also, ne, es wirkt nicht so hundertprozentig ernst.
Nee, also es würde auch keinen wundern, wenn jetzt hier eine Comedy-Nummer draus werden würde.
Mhm.
Für mich war aber vor allem, und das ist ein Problem, das hat Richard Fleischer wohl häufiger, die Inszenierung der Verfolgung. Ich habe es irgendwann mal testweise auf 1,25-fache Geschwindigkeit gestellt, um zu gucken, ob es mir dann etwas dynamischer vorkommt. Und selbst da sieht es noch so aus, als wäre es ziemlich langsam.
Ach echt?
Und das schrieben auch einige Kritiker. Bei allem, was man Richard Fleischer zugutehalten kann, der ist der einzige Regisseur, der es schafft, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd aussehen zu lassen, als wäre es in der 30er-Zone.
Also eher The Last Walk als The Last Run. Okay.
Also, ja.
Ja,
du
schade,
hast ja halt,
vor allem, wenn du sagst, das nimmt so einen großen Teil des Films ein, dann auch, dass sie unterwegs sind.
Ja. Und da ist das zweite Problem, sie sind unterwegs, aber sie halten sehr häufig aus irgendwelchen komischen Gründen an und sind dann halt in Hotelzimmern. Du hast hier vielleicht so 2, 3 größere Verfolgungspieces, wo dann natürlich auch noch geile andere Autos zum Tragen kommen. Es ist noch ein Jaguar XJ6 am Start. Ein Dodge Dart, also es sind schon ganz coole Autos, die dann da mit dem BMW kämpfen, aber das sieht halt nicht so dynamisch aus, wie man es gerne gehabt hätte.
Ja, scheiße.
Das hätte ich mir ein bisschen schwungvoller erhofft, gerade wenn du einen Film hast, wo es um Verfolgungsjagd geht, klar. Dann müssen die aber auch mal mindestens sitzen.
Voll.
Ansonsten, C. Scott macht halt immer Bock, und aber dieses lustige Verwickli da mit dem Paul und seiner Freundin, und dann gibt's da noch einen Turn, und das weiß ich nicht. Ja, das gehört wahrscheinlich da rein, aber dann hätten andere Komponenten irgendwie besser sein müssen, denn wenn du schon dieses Beziehungsdrama hast, dann muss die Action sitzen.
Naja, aber siehst du, das ist jetzt unter Umständen halt wieder sowas, wo man sich mit dem Genre offenbar, dann wollte man da noch eben so eine Komponente mit reinbringen, klingt jetzt wieder so, als hätte das nicht geholfen.
Nee, hat's auch definitiv nicht, und der ist komischerweise oder auch leider mit 95 Minuten auch vielleicht auch 10 zu lang.
Da, echt? Wow.
Also da hätte man im Sinne der Dynamik sicherlich noch hier und da was wegschneiden können, weil der fängt so rasant an, dass du direkt reingeworfen wirst und es sehr schnell losgeht, und dann hauen sie zwischendurch immer mal wieder so ein paar Anker rein.
Ah, das ist kacke. Ja.
Es gibt ein paar Stops, bei denen ich sagen würde, yo, cool, passiert was, werden sie von irgendwelchen Kriminellen nochmal gestellt und so, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, aber das war passend, das war in Ordnung, da war alles gut dran, aber dann nochmal anzuhalten, auch da, als er aus dem Knast kommt und seine Freundin das erste Mal sieht, klar wollen die Vögeln, ja, ist gut, passt für mich. So, klar will er erstmal mit ihr auf ein Hotelzimmer, das ist alles in Ordnung, nur dass ich dann noch zwei Hotelzimmernächte brauche, in der dann verrückte Sachen geschehen, das sehe ich nicht.
Na, okay.
Den Twist hätte ich gerne nicht gehabt, und da hätte man ein paar Minuten beiseite nehmen können, dann wäre das für mich hier alles in Ordnung gewesen.
Verstehe.
So ist er leider etwas mauer, als ich gehofft hatte.
Schade.
Aber ich konnte mich trotzdem am Hauptdarsteller erfreuen. Das schaffe ich bisher nahezu immer.
Okay.
Immerhin das.
Aber klingt nicht nach der großen Empfehlung hier.
Nee, also ich hatte irgendwas Richtung Fluchtpunkt San Francisco oder so erhofft, so vom Stellenwert, aber der geht's leider etwas zu Recht immer ein bisschen unter.
Mhm.
Wenn man an die größeren Autofilme aus den 70ern denkt, ist der auf jeden Fall nie dabei, und das muss er meines Erachtens auch nicht sein. Der hat seine Stärken, aber auch einige Schwächen.
Mhm.
Und das sehen andere Leute offenbar ähnlich, oder ja, IMDb hat einen User-Score von 6,6. Kein Metascore, und Letterboxd ist bei 3,5, was schon wieder ziemlich gut ist eigentlich.
Ja.
Aber so die IMDb-Community schätzt den schon ganz passend.
Mhm.
Ich weiß nicht, das könnte auch so einer sein, den Tarantino bis aufs Blut verteidigt, da wäre ich aber auf jeden Fall nicht dabei.
Ja, klar.
Er war ja auch großer Fan von C. Scott.
Mhm.
Das kann ich wiederum verstehen.
Ja, voll, ich auch. Das schon war ein geiler Schauspieler. Ah, das ist jetzt mal gar nicht mal so leicht. Also ich schwanke halt auch wieder so zwischen 6 und 6,5 und entscheide mich für Letzteres, 6,5.
Diesmal ist es die pessimistischere Variante.
Das gibt's doch
nicht. Es ist die 6.
Gut, heute aus Prinzip den halben Punkt daneben. Sehr schön.
Ja, da bin ich ja auch immer gern dabei.
Ja. Läuft. Ja, witzig, ey. Ich habe heute noch einen Film, das ist sehr, sehr ähnlich wie das was du hier gerade beschrieben hast. Da geht es nämlich auch um einen Typ, der nochmal Fluchtwagen fahren muss. Witzig. Aber ich habe ja angekündigt, dass ich jetzt erstmal über diese Serie spreche. Wobei, da habe ich jetzt schon so viel erzählt, dass das wahrscheinlich inhaltlich relativ schnell zusammengefasst ist. Das Ding heißt Dick Man. Ausrufezeichen. Okay, und ist wie gesagt von CBS für Comedy Central gemacht. Gibt jetzt 2 Staffeln, 8 Episoden, also insgesamt 16 Episoden, auch mit einer Länge, die man von animierten Comedy-Serien erwartet, also alles so unter einer halben Stunde. Und Creators des Ganzen, Neil Campbell und Andy Samberg, Produzent und Autor von Brooklyn Nine-Nine plus der Hauptakteur von Brooklyn Nine-Nine. Und da merkst du halt so krass, die sind natürlich genauso Nicolas Cage-Fans wie wir, ne? Also die Motivation, das zu machen, die kommt wahrscheinlich aus einer sehr ähnlichen Ecke. Weil die Produzenten, die hier gelistet sind, sind 15 an der Zahl, aber da ist halt auch eben komplett Lonely Island dabei, also Jermaine Tacone, Akiva Schäfer und eben so das ganze Lonely Island, Brooklyn Nine-Nine Umfeld ist hier am Start. 4 Regisseure haben die ganzen Episoden inszeniert, 9 AutorInnen haben die Drehbücher geschrieben und das Ganze ist, wie gesagt, eigentlich eine große Nicolas Cage-Hommage oder beziehungsweise jetzt hier eine Ben Gates-Hommage, wenn du so willst, weil es wirklich explizit um seine Figur in National Treasure geht. Weil Andy Samberg spricht dann auch den Rip Dickman, wie er hier heißt. Und das ist so lustig, weil die erzählen jetzt eine Welt, in der Archäologen halt die krassesten Superstars sind. Also sie sind so nicht nur die coolsten Menschen auf dem Planeten, sondern das ist halt auch so eine eigene Community, die von außen super gefeiert wird, aber die haben halt einen Status, der größer ist als sämtliche Popstars, SchauspielerInnen und, ne? So Arkies, wie sie hier genannt werden, sind hier einfach die coolsten Menschen auf dem Planeten. Und Rip Dickman ist einer von ihnen. Er ist nur ein bisschen in Ungnade gefallen, weil vor Jahren ist seine Frau bei einer Mission umgekommen und dadurch ist er tierisch abgestürzt, hat sich sehr gehen lassen, nicht nur physisch, sondern halt auch mit irgendwie Alkohol und Co. Und ist dann negativ aufgefallen in der Presse und jetzt eben so in der, nicht nur in der Archie-Community, sondern dann eben auch von den Fans so ein bisschen, wird nicht mehr so hundertprozentig ernst genommen und ist halt so der gefallene Held und wurde ein bisschen aussortiert aus dieser Archie-Elite.
Das klingt wie die geilste Parallelwelt aller Zeiten.
Ey, Alter, das ist halt schon sehr lustig. Und die Tagline ist auch schon wieder so groß, Alter. He's gonna go down on history.
Geil. Vor allem mit dem Namen.
Ja, ja, eben. Also Rip Dickman ist auf jeden Fall geiler Charakter und eben wird gesprochen von Andy Samberg und natürlich geht's jetzt, also es gibt eine Horizontale, die im Hintergrund läuft, aber ansonsten sind die hier natürlich in jeder Folge hinter einem irgendeinem anderen Artefakt hinterher und müssen das finden, um es dann in irgendein Museum zu bringen und die Horizontale im Hintergrund ist so, dass er natürlich einen großen Erzrivalen hat, der jetzt das krasseste Museum der Welt aufmachen möchte und sich dafür halt auch noch alle Artefakte, die super bekannt sind, aber noch nicht gefunden wurden, natürlich irgendwie unter den Nagel reißen möchte. Und dann geht's halt natürlich um so Dinge wie den Heiligen Gral und sowas, ne? Und Rip Dickman versucht da so ein bisschen gegen anzugehen, hat jetzt durch den Tod seiner Frau eben ein bisschen Schwierigkeiten, da wieder anzuschließen, hat jetzt eine neue Assistentin namens Saltine. Die wird von Mitra Truhari gesprochen. Die kennt man aus The Big Sick oder The Bear auch, aber die macht schon sehr viel Voice Acting, also die Stimme ist wahrscheinlich ein Stück präsenter als ihr Gesicht. Dann haben wir Tim Robinson, den ich schon auch immer sehr mag, der hier seinen Mitarbeiter / Piloten spielt, weil der fliegt immer irgendwie seinen Hubschrauber. Und der macht ja auch wahnsinnig viel Voice Acting, aber wir haben auch dem nächsten Film Friendship, wo er ja, glaube ich, sogar das erste Mal eine Hauptrolle spielt in einem fiktionalen Film. Und ich habe damals ja auch die Serie Detroiters geguckt und so und irgendwie mag ich den schon sehr. Dann haben wir noch Gus Kahn. Du hast Army of Thieves gesehen, ne?
Ja.
Ja, da war er, glaube ich, der Fluchtwagenfahrer.
Ah, ja, okay.
Ne? Oder The Bubble hat er auch mitgespielt und er ist halt schon so der mit einem sehr britischen Dialekt und dazugehörigen Humor. Und dann haben wir noch im Hauptcast Tim Meadows, Melissa Fumero, Stephanie Beatrice, beide Brooklyn Nine-Nine, Jeffrey Wright, Amy Sedaris und Alter, dann hast du hier ein Line-Up an sehr, sehr prominenten Guest-Stars und die Liste ist ewig lang. Das ist so krass, Alter, da kommen in jeder Episode hast du irgendwie Leute, wo du denkst, Alter, was? Zum Teil, also kriegst du so, wenn, das liest du erst in den Credits, wo du denkst, okay, was, der war auch noch dabei und der und der und der. Also da merkt man schon, dass Andy Samberg schon auch gut vernetzt ist und die ganze Truppe um ihn rum, weil die scheinen da alle gar keinen Stress mit zu haben, hier mitzumachen. Und das Ganze ist natürlich sehr leichte Kost, aber mich unterhält's. Und das ist halt natürlich so eine perfekte Serie für irgendwie zwischendurch. weil man da nicht allzu groß nachdenken muss natürlich. Nehmen, gut, das ist eine animierte Comedy-Serie. Aber wie er halt, also wie Andy Samberg, scheiße, das wollte ich eigentlich noch samplen, weil wie er das Ding nachmacht, ne? Also wie Ben Gates, also Nicolas Cage in National Treasure zu sprechen, weil daran ist die Figur halt angelehnt.
Mhm.
Und er spricht halt mit dieser Tonalität und diesem Pathos und dieser Selbstverliebtheit und so und er macht sensationell. Also Andy Samberg ist schon auch wirklich ein vielseitiger Dude, ey. Und wie er hier den Nicolas Cage macht, ist schon ein kleines Highlight.
Das klingt nach einer Serie, auf die ich Bock haben könnte.
Ja, also erst recht, wenn du National Treasure so magst, dann hast du hier wirklich eine sehr schöne Hommage/Parodie, weil es dann doch irgendwie beides in einem ist. Und er ist natürlich, ist Rip Digman dieser, der Typ, der so von sich selbst überzeugt ist, dass der gar keinen reflektierten Blick hat auf wie scheiße er von außen gefunden wird und so, ne? Und das macht es natürlich sehr lustig.
Ja, und diese nicht gefundenen Artefakte, das ist auch was, da kriegt man mich auch mit.
Mhm.
Mich kriegt man auch mit Weltwundern. Wenn man sagt, wir machen eine Reise, wir fahren zu einem Weltwunder. Jo, mhm. Count me in.
Ja, kann ich verstehen. Und eben hier geht's halt um so die bekanntesten, ne? Also um die 10 Gebote spielen dann irgendwann natürlich auch eine Rolle und sowas. Also
ja,
die suchen dann da nach dem prominentesten Scheiß. Und das ist, wie gesagt, das ist sehr kurzweilig. Das ist jetzt nicht, das hat jetzt nicht so einen eigenen Wert wie irgendwie South Park oder Family Guy, dass das irgendwie so ein komplett eigenes Ding aufmacht, sondern es ist halt schon stark angelehnt an dieses National Treasure Ding und das, was sie so jetzt hier in ihrem Universum machen, ist sehr, sehr nett, aber die reiht sich bei mir auf keinen Fall ganz oben so in der Elite ein.
Ja.
Mal so, damit du ein Gespür dafür hast, wo ich die sehe. Aber ich würde die dir trotzdem empfehlen, also weil sie eben super kurzweilig und da hast du 16 Episoden, dann kannst du immer hier und da eine gucken und es ist auf keinen Fall langweilig, immer recht unterhaltsam und stellenweise auch wirklich, wirklich witzig.
Ja, klingt so. Das klingt gut. Wo kann man die gucken? Gibt's die? Von wem ist die?
Meinte ich ja, Comedy Central.
Comedy
also
Central,
im Ursprung von CBS. Und ich bin da tatsächlich auch erst drauf gestoßen, als jetzt irgendwie die zweite Staffel released wurde. Weil ich hatte das 2023 gar nicht mitbekommen, dass die rauskam.
Nee, die ist auch so an mir vorbeigegangen.
Ja. Ja, deswegen, also hierzulande kannst du sie bei Paramount Plus gucken und ich glaube Apple TV Plus ist sie auch zu sehen. Also es gibt...
Es gibt ja auch Comedy Central Plus neuerdings.
Ah ja? Okay.
Mhm. Steht zumindest hier bei Just Watch.
Ach.
Als Streaming-Möglichkeit.
Okay, siehst du, wusste ich auch nicht. Cool.
Alles braucht ein Plus.
Ja, vor allem das Schöne an Comedy Central ist, so, also die machen ja wirklich viele Serien, die halt trotzdem ein TV-MA-Rating haben, ne? Die halt so auf die Kacke hauen, dass das definitiv nichts für Kinder ist. Also wir sind natürlich schon lange an dem Punkt vorbei, dass animierte Sachen irgendwie automatisch auch was für eine junge Zielgruppe ist. Aber die hauen hier schon stellenweise wirklich sehr auf die Kacke und es schockt.
Ja, klingt gut.
Alright, dann Punkte zu Digman. Für den Metascore hat es nicht gereicht, also weil da braucht man ja immer eine gewisse Anzahl an Kritiken. Aber es gibt einen IMDb-Score, der ist bei 6,5. Und auf Letterboxd ist sie halt auch nicht, weil es ja eine Serie ist und jetzt schon zwei Staffeln umfasst.
6,5 ist ja für IMDb-Serienverhältnisse sehr wenig euphorisch.
Voll, ja.
Ich schwanke zwischen zwei Werten. Aber ich sage mal, ich nehme mal die optimistische und verkacke so einen halben vielleicht. Ich sag mal 7,5.
Das ist korrekt.
Gott sei Dank.
Gratuliere, 7,5 it is.
Ja, dann bringe ich jetzt mal was Spannendes. Das hatte ich erst für die Folge mit Guest reingepackt.
Die ganze Zeit nichts Spannendes hatten, jetzt endlich mal was Spannendes.
Ja, das ist, ich finde, das ist das spannendste Projekt. Deswegen habe ich es mir auch fürs Ende aufgehoben.
Okay.
Das war eigentlich was, das hatte ich erst gedacht, komm, packst du den bei Guess rein, könnte ihm gefallen. Da habe ich mir gedacht, nee, musst du nicht immer die typischen Erwartungshaltungen befeuern.
Mhm.
Den packen wir mal hier mit rein.
Okay.
Und das ist ein Film, den habe ich auf gleich zwei Festivals verpassen können. Denn der lief 2022 auf dem Fantasy-Filmfest Nights, also die im April.
Mhm.
Da habe ich ihn verpasst und bei einem Filmfestival hier in der Gegend habe ich ihn dann nochmal verpasst. Und ich bin auf den Film gekommen, weil ich beim jetzigen Fantasy-Filmfest mit Hoffi darüber gesprochen habe.
Okay.
Und habe gedacht, wir sind irgendwie ans Quatschen gekommen, ging so ein bisschen um Filme, die man verpasst hat auf dem Festival, wenn man keine Zeit hatte. Und dann erzählte Hoffi halt, dass er diesen Film verpasst hat, weil er hatte Tickets, aber er hat Elden Ring, den DLC, glaube ich, zu lang gezockt und hat deswegen die Uhr vergessen.
Okay, schön.
Genau, und dann ist mir eingefallen, ja, den habe ich damals auch zweimal verpasst, den will ich unbedingt noch sehen, aber da kommt man ja wahrscheinlich niemals dran.
Mhm.
Und da habe ich die Rechnung natürlich ohne Tubi-TV gemacht, denn da ist ja einfach alles. Und ja, auch dieser war dort und das ist ein Film aus dem Senegal.
Okay.
Der den schönen Titel im Deutschen wie im Englischen Saloum trägt.
Saloum.
Und das Cover ist, also das Cover könnten viele Leute schon mal gesehen haben, das Poster, weil das hat sehr präsenten Revolver da drauf und der spielt hier in dem Film auch eine zentrale Rolle.
Mhm.
Ja, und das ist der erwähnte Film, der ein Boxoffice-Ergebnis von $5,078 hat. Deswegen vermute ich auch da, das sind die Festival-Einnahmen, denn der wird keinen Kino-Release bekommen haben.
Mhm, klingt so.
Denn der hat nicht mal ein Rating. Also
oh, okay.
Das gleich so. Und das spricht eigentlich für Festivals, denn auf Festivals darf ja immer alles getan werden.
Ja.
Ja, das ist ein Film vom Regisseur Jean-Luc Herbulot und der hat das zusammen mit seiner Partnerin Pamela Diop geschrieben. Und die beiden haben ein gemeinsames Studio, das ist Lakme Studios in Dakar ansässig. Und die beiden machen halt nahezu alles zusammen. Die sind gemeinsam Produzenten, Kreativpartner, er führt manchmal Regie, sie schreibt manchmal schreiben sie zusammen. Also die scheinen eine sehr künstlerisch fruchtbare Beziehung zu haben. Sie ist halb Französin, halb Senegalesin. Er ist halb Franzose, halb Kongolese. Also beide auch, deswegen ist der Film auch von Frankreich produziert.
Okay.
Beide quasi ihre Wurzeln sowohl in Frankreich als auch in afrikanischen Ländern.
Mhm.
Und der Film behandelt auch sehr afrikanische Themen. Und wir bewegen uns hier auch in mehreren afrikanischen Ländern.
Okay.
Und obwohl der Film von 2021 ist, spielt die Handlung im Jahre 2003.
Aha.
Und die steigt sehr geil ein. Also da kommt man gleich in eine richtig gute Atmo rein, denn wir sehen wir sind in der Stadt Bissau, genau, und da sehen wir Straßen, die gesäumt sind von toten oder im Sterben liegenden Menschen oder Betäubten, man weiß das nicht so ganz genau, aber sie bewegen sich auf jeden Fall nicht. Und dazwischen laufen drei Männer mit sehr langen Regenmänteln im strömenden Regen dadurch und richten noch ein paar Menschen hin.
Mhm.
Und das scheint eine Spezialeinheit zu sein und diese Spezialeinheit ist auch legendär. Das sind mittlerweile Söldner und das sind die Hyänen von Bangui. So werden sie genannt. Sind so ein Mysterium, weil keiner hat die so wirklich gesehen, keiner weiß, wer das ist, aber sie tauchen hier und da in mehreren afrikanischen Ländern auf und sind bei Umschwüngen der Regierung oder beim Militärputsch oder sonst wo oder bei der Vereitelung des Ganzen halt immer irgendwo mit involviert und lenken das Geschehen nach ihrem Gusto.
Mhm.
Und diese drei sind Chaka, Rafa und Papa Minui. Und Papa Minui ist so ein bisschen der Ältere dort. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Voodoo auskennt, weiß ja, wer Papa Midnight so grob ist. Also so ist er halt auch. Er ist so ein bisschen spiritueller und hat auch so ein spezielles Pulver, was Leute halt in den Schlaf versetzt. Deswegen habe ich gerade gesagt, man weiß nicht so recht, ob hier alle tot sind oder ob er einfach manche betäubt hat.
Mhm.
Weil er pustet oder klatscht denen dann so ein Pulver ins Gesicht und dann sind die nach Sekunden weg.
Mhm.
Deswegen ist der Name Papa Minui auch passend.
Okay.
Ja, und die haben hier jetzt eine Mission, die wir am Anfang sehen, denn sie sollen in dieser Putschphase im Land Guinea-Bissau sollen sie einen mexikanischen Drogendealer extrahieren und ihn nach Dakar bringen. Und das machen sie dann auch. Und dafür sollen sie einen Koffer voll Goldbarren bekommen.
Okay.
Den finden sie dann auch gleich bei ihm. nehmen ihn mit zu einem Flugzeug und wollen davon fliegen. Leider bekommen sie beim Start, werden sie halt von der Polizei noch verfolgt oder vom Militär, bekommen sie nicht mit, dass eine Kugel leider den Tank getroffen hat. Denn das zwingt sie dann zu einer unplanmäßigen Landung. Ja, und sie landen in der senegalesischen Region Sine Saloum, die auch dem Film seinen Titel verleiht.
Ja, und die... voll interessant, Alter. Jetzt hoffe ich, dass das gut aussieht, ey.
Das wird, jetzt, ich muss leider ein bisschen weiter erzählen, damit ich den Kernkonflikt des Ganzen treffe. Mhm. Deswegen erzähle ich jetzt locker von den 84 Minuten eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Oh. Finde ich, macht einem aber das Ganze nicht madig.
Okay.
Aber sonst kann ich halt den Drive dieses Films nicht erzählen und warum ich das so fand, wie ich es fand. Mhm. Ja, und da müssen sie sich halt eine Unterkunft suchen und finden ein Ressort in der Nähe, das Baobab genannt wird. Jeder, der ein Botaniker ist, weiß, dass Baobab ein Affenbrotbaum ist eigentlich. Habe ich mal in meinem Wissensquiz gelernt, werde ich mein Leben lang nie wieder vergessen.
Okay.
Ja, und da kommen die Hyänen dann unter mit ihrem Drogendealer Felix. Und das war primär die Idee von Chaka, dem Anführer dieser Hyänen. Mhm. Ja, und da wollen sie dann unterkommen. Das sind so Hütten in einem Flussdelta quasi. Also sieht so ein bisschen aus, wie man sich so Bali vorstellt. So Strandhütten, alle essen auch gemeinsam in einer zentralen Hütte und sieht irgendwie schön aus. Die kommen da halt bei Nacht an. Mhm. Und der Besitzer kommt denen gleich entgegen. Und Chaka spricht ihn auch gleich mit seinem Namen an. Und er sagt, er kennt ihn. Aber der Besitzer kann sich nicht an ihn erinnern und sagt auch, nee, wir haben hier keinen Platz für euch, also ihr habt keine Hütte, es ist leider nicht möglich, müsstet ihr später nochmal wiederkommen. Und da dann im Hintergrund Papa Minui, was glaube ich, verschwindet, rennen danach 4 Menschen schreiend aus dem Ressort raus, sodass dann plötzlich doch Zimmer frei sind.
Praktisch.
Ja, und die vier Männer geben sich halt als Goldgräber aus und wollen halt zu ihrem neuen Job und haben noch ein bisschen Zwischenzeit zu überbrücken und möchten dann quasi da Urlaub machen. Mhm. Ja, und in diesem Ressort sind natürlich noch ein paar andere Leute. Da ist so der Hauptangestellte, dann zwei Künstler, so ein Künstlerpärchen kommt da unter und eine taubstumme Frau, die nur mit Zeichensprache kommuniziert, was auch dann dazu führt, dass dieser Film in 4 Sprachen gedreht wurde, denn Gebärdensprache ist ein nicht zu vernachlässigender Teil hier. Die anderen Sprachen sind Französisch, klar, Spanisch und Wolof, was dann die Landessprache quasi darstellt. Mhm. Oder die, ich weiß gar nicht, ob es da die Landessprache ist, aber es ist halt die Senegal. Ich weiß nicht, ob es deren hauptsächliche Sprache ist, wie viele Sprachen da gesprochen werden. Es ist ja häufig, sind es ja mehrere, aber das ist so eine davon.
Okay.
Ja, und sie versuchen da ihre Identitäten zu verstecken, was denen leider nicht gelingt, denn Ava, die Taubstumme, erkennt sie. Sie weiß, wer das ist.
Ach, okay.
Und als dann auch noch in letzter Minute ein weiterer Gast, ein Polizist aus Dakar, der mit dem Besitzer befreundet ist, dazukommt, wird die Spannung natürlich etwas, es wird etwas unentspannter zwischen den Parteien, denn wenn man schon mal einen hat, der einen erkennt und ein Polizist anwesend ist, ist ja die Gefahr, verraten zu werden, exponentiell gestiegen. Mhm. Ja, und zudem scheint es so, als kämen hier noch ein paar spirituelle Kräfte zum Tragen, denn es geschehen merkwürdige Dinge in der Gegend.
Okay, das habe ich mir fast gedacht, als du schon meintest, dass der mit so einem Pulver rumrennt und dass da noch diese Komponente eine Rolle spielt. Ja.
Und dabei würde ich es mal belassen, denn da beginnt dann der spannende Teil des Ganzen.
Bis dahin war das nicht spannend?
Ja, doch, aber ich fand das alles ziemlich spannend, aber da beginnt dann nochmal so ein spannend im Sinne von, hätte man nicht erwartet.
Mhm, okay.
Wenn man es nicht weiß, hätte man es nicht erwartet. Ich habe halt dieses Poster gesehen mit der Knarre drauf und dachte, okay, das ist hier so ein Mercenary-Ding, wo man am Ende nicht auffliegen darf und aber so in einem begrenzten Szenario dann quasi so ein Versteckspiel betreiben muss mit dem Polizisten. Aber nee, so entwickelt es sich ganz und gar nicht.
Okay. Das klingt richtig gut.
Ja, das war da, also das wurde damals so ein bisschen gehandelt als From Dusk Till Dawn in Afrika.
Mhm. Okay.
Weil auch da ist man ja mit verschiedenen Charakteren, sowohl Kriminellen als auch Nicht-Kriminellen, an einem abgeschiedenen Ort und plötzlich tritt eine Komponente in den Film ein, die nicht irdisch ist, nennen wir es mal so. Ja. Und
also du kannst mit dem Vergleich was anfangen, ja.
Ja, das haut natürlich nicht in seiner Ausgestaltung so hin, aber von der Grundprämisse ist es das.
Okay.
Ja, der war lange nicht zu kriegen, der Film, bis sich dann Shudder erbarmt hat. Und die haben den dann halt jetzt auf Tubi rausgeklatscht.
Ach, okay, wie Shudder. Und
Genres sind spannend. Krimi, Horror, Fantasy, Western. Habe ich so in der Kombination auch noch nicht gehabt, aber es passt, das meiste dazu passt.
Fantasy, Western, okay.
Ja, also es hat echt schon Western-Komponenten, weil gerade der Shaka, der die Hauptfigur ist, hat halt diesen Colt und er setzt ihn auch ähnlich ein.
Ja, du meintest ja auch, dass sie mit so Mänteln unterwegs sind, ne? Das hat ja
genau.
Trägt ja wahrscheinlich auch ein bisschen dazu bei.
Ja.
Hm.
Und
ja, ich bin sehr intrigued.
Optisch wirklich stylisch. Es ist auch, glaube ich, ziemlich schwer, diese Region hässlich einzufangen, weil es ist schon schick da. Aber auch gerade so die Kameraperspektiven und die Bilder, die gewählt wurden, das ist schon ziemlich cool alles und es macht schon eine Menge Freude. Und ich war auch erstaunt für einen Film, der vermutlich nicht ganz viel gekostet haben kann.
Ja, eben, ja.
Also es konnte leider nicht rausfinden, wie viel es ist. Das hätte mich wirklich interessiert. Mhm. Aber die übernatürlichen Komponenten, die jetzt zum Tragen kommen, sehen echt überraschend geil aus.
Das
auch wenn das
ziemlich cool.
Also auch wenn ich da Schlimmstes erwartet hatte, als ich dann geschnallt habe, in welche Richtung es geht. Aber nee, das passt schon. Also das haben sie geschickt kaschiert, sagen wir es mal so.
Cool.
Also nicht so, dass es im Schatten oder in Dunkelheit gezeigt wird. Du hast übersinnliche Kreaturen vollfrontal bei Tageslicht.
Okay.
Aber irgendwie haben sie da einen Kniff gefunden, dass es nicht scheiße aussieht.
Cool. Das klingt nach etwas, mit dem ich auch meinen Spaß hätte.
Ja, und gerade so diese Haupttruppe, also ich glaube, Guess hätte da Spaß mit, du müsstest da eigentlich definitiv auch mit Spaß mit haben, weil auch diese Haupttruppe von den dreien ist halt sehr cool zusammengecastet. Wie heißt denn der nochmal aus Black Panther, Duke? Irgendwas mit Duke, der diesen Krieger vom Berge da spielt.
Ja.
Der sieht dem Kampfkoloss aus dieser Truppe schon relativ ähnlich, so vom Typ her passen die gut zusammen. Du hast halt in dieser Truppe diesen Papa Midnight oder Papa Minuit, der hat so weiße Dreadlocks, ganz lang.
Okay, geil.
Der sieht schon echt passend cool aus. Der andere ist halt so ein Kampfkoloss und dann hast du hier den drahtigen Chaka, der von Jan Geil oder wie auch immer man den ausspricht, gespielt wird. Rafa ist das dann der andere, der ist Roger Sulla. Und Mentor Bar spielt hat Papa Minuit und das war auch leider seine letzte Rolle, denn der ist 2 Jahre später verstorben. Und ich find's schade, denn auch den hätte ich gerne gesehen. Ich hätte aber alle hier irgendwie gerne nochmal wieder gesehen.
Mhm.
Ich fand das eine coole Truppe, gut gemacht. Ist natürlich nirgendwo eine schauspielerische Meisterleistung zu erwarten, ist aber auch halt nicht gefordert.
Ja.
Aber gerade so. Und das ist ja beeindruckend, das überhaupt in der Form so auszugestalten, wie viel Gebärden hier zum Tragen kommen in der kurzen Laufzeit. Da musst du und alle aus dieser Truppe können das. Also die unterhalten sich quasi alle mit der Awa, die von Evelyn Ili Yuen gespielt wird. Alle können unterhalten sich mehr oder minder mit ihr.
Okay, cool.
Und das hat man hier ähnlich auch wie bei Bring Her Back. Dieses Taubstumm ist nicht zwingend ein Hindernis für sie und spielt auch keine Rolle, dass sie dadurch benachteiligt ist und plötzlich irgendwas hinter ihr auftaucht oder so ein Blödsinn.
Mhm.
Das wird hier im Gegenteil sogar zu ihrem Vorteil.
Mhm. Okay.
Und das bindet sich gut ein. Das fand ich gut gemacht und wie gesagt, alle super gut besetzt, irgendwie optisch geil.
Mhm.
Ich habe hier wenig zu kritisieren. Ich habe hier eine ganz große Kritik an mich, weil warum zum Geier habe ich das nicht im Kino gesehen?
Naja, das klingt so.
Oh, das wäre so gut geworden.
Mhm.
Also da ärgere ich mich wirklich drüber, dass ich den aus Terminkollisionsgründen mit der Arbeit zweimal verpasst habe gleich.
Ich habe den damals gar nicht mitbekommen auf dem Fantasy-Filmfest.
Ja, das, weil da, der war auch wirklich nicht groß aufgehangen. Der war einfach irgendwo dabei. Und da hat mich halt das Poster angesprochen beim Fantasy-Filmfest. Da habe ich mir kurz durchgelesen, was da geht und dachte, jo, da hast du Bock drauf.
Ja, weil also in dem Jahr waren wir doch auch. Und irgendwie hätten wir den ja mitkriegen müssen. Hm. Aber werde ich nachholen. Klingt wirklich nach was, was ich sehen möchte.
Ja, und gerade, und das hatte ich ja irgendwann neulich mal ausgerufen als meine Mission, dass ich mal aus mehreren Ländern, die bei Letterboxd auf meiner Karte noch nicht als gesehen angeklickt wurden, dass ich da mal was finde.
Ja, jetzt hast du einen
und,
Film aus Senegal.
Jetzt habe ich einen aus dem Senegal gefunden.
Sehr schön.
Ja.
Ja, da ist auf jeden Fall eine Filmnation, die wir hier nicht oft haben.
Genau, und dann kommen sie bei mir gleich mit so einem Brett rein.
Mhm.
War ich gut. Jo, würde ich mal die Punkte raushauen.
Also ich meine, das klingt schon auch nach was, wobei es jetzt klingt so, als wäre die Tatsache, dass es in Afrika spielt, schon recht wichtig bei dem ganzen Ding. Aber es klingt trotzdem auch nach was, wo man wahrscheinlich Angst haben muss, dass da irgendwann ein größeres Remake kommt.
Das könnte man definitiv machen, ja.
Hm.
Der erzählt hier zwar nicht groß was Neues in irgendeiner Form, der ersetzt, also der hat eine Story, die kennt man so schon, da ersetzt er nur eine Komponente oder mehrere Komponenten durch traditionelle afrikanische Dinge oder senegalesische
Mythen
und Glauben. Und das ist schön.
Okay, aber es klingt auch so, als wäre halt die Kombination aus Dingen irgendwie speziell.
Ja, die Kombi aus die, warum oder was das für Söldner sind, wo die herkommen und den afrikanischen Mythen oder Mysterien, wie nennt man das? Weiß ich auch nicht. Ja, nennen wir es mal der Mythenwelt oder der Sagengestalten und so. Das ist schon cool in der Kombi auch.
Okay.
Es ist deutlich weniger politisch noch mit angehaucht, zumindest aus meiner Wahrnehmung, als jetzt diese Grundstimmung am Anfang vermuten lässt. Das spielt dann eher weniger eine Rolle.
Okay.
Warum es jetzt diesen Drogendealer brauchte, weiß ich auch nicht, aber ja. Gibt dann am Ende auch noch ein paar Wendungen und ja, er macht schon viel richtig für mich.
Ja, cool, ey, will ich sehen. Salum.
Ja. Ja, bei IMDb sind die User nicht ganz so begeistert mit einer 6,1.
Oh,
aber der Metascore bei 78, was ich dafür beachtlich finde.
Ja, okay.
Bei Letterboxd ist er bei einer 3,4. Also da sind auch so die üblichen Fantasy-Filmfestgänger. André Hecker mit 4 Sternen, Schröck mit 3,5. Also die fanden den halt auch alle ganz gut.
Ja. Du klangst da ja schon einen Ticken besser, finde ich. Ich sag mal 8.
8,5 sind es geworden.
Oh, wow.
Du ziehst es aber heute durch mit einem halben Punkt.
Das ist echt krass, ja. Aber du, ey, damit sieht's gut für dich aus, weil du bist jetzt knallhart einen Punkt vorne. Da musst du schon sehr daneben hauen, um jetzt noch zu verlieren.
Ach, das haben andere auch schon geschafft.
Das ist eigentlich die Spezialität von Guess, aber ich glaube nicht. Das dürfte was werden.
Ja, Alessandro hat das ja auch gut gemacht. Jetzt letztens.
Mhm.
Der hat doch auch beim letzten Film dann so weit daneben gehackt, da war ja alles zu spät.
Ja gut, das war aber auch wieder einer, wo ich dann in Regionen gelandet bin, wo man mich halt nicht vermutet hat und dann war das entsprechend schwierig. Insofern kann ich den Teil noch nachvollziehen, aber jetzt so schwierig wird's hier nicht, das kann ich dir versprechen.
Gut.
Und dieser Film ist jetzt witzigerweise irgendwie ein bisschen eine Kombination aus Dingen, die wir hier schon hatten. Und ich bin auf diesen Film gestoßen über den Regisseur. Und zwar durch meinen Job habe ich einen Casting-Aufruf mitbekommen für ein Projekt, was mittlerweile, glaube ich, abgedreht ist, was demnächst auch kommen soll. Das wird eine Serie mit Famke Janssen sein, die Amsterdam Empire heißt. Und dort hat ein Typ Regie geführt, wo ich mir dann seine Vita angeguckt habe, weil mir der Name nichts sagte. Jonas Govarts heißt der. Und der Herr ist Belgier. Und dann habe ich mir angeguckt, was der noch so gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, so der letzte Film von dem, das klang dann sehr intriguing. Und um den geht's jetzt hier. Dieser Film heißt Hazard. Auf im internationalen Raum halt auch wirklich einfach Hazard geschrieben. Im Original sind die A's Vieren. Also H4Z4RD.
Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ist mir irgendwo schon mal begegnet. Mhm.
Lief, glaube ich, auch auf irgendwelchen Fantasy-Film-Festivals. Also jetzt nicht auf dem, aber ich meine, auf das, solchen Festivals lief der.
Und jetzt weiß ich, wo das lief. Es lief beim Weird Weekender.
Sowas kann sein, genau. Genau,
ja.
Ja, und Jonas Govetz hat sehr viele Musikvideos gemacht. Auch tatsächlich einige, die ich kannte, weil der einige für R.A. The Rugged Man gemacht hat.
Ach, cool.
Und vor allem All Systems Go ist für mich so ein Ohrwurm-Track, Alter. Und da hat er halt das Video gemacht. Und er hat schon auch noch den ein oder anderen Langfilm, also 2014 hat er einen Film namens Cup gemacht, der auf Deutsch Camp Evil heißt. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Und dann war er auch Second Unit Director bei Color Out of Space. Da haben wir zum Beispiel die Nicolas Cage Connection. Und
stimmt.
Ansonsten halt wirklich sehr, sehr viele Musikvideos. Also ganz wenig Kurz- oder Langfilme, wirklich sehr viele Musikvideos. Und diesen Film hier hat er zusammen gemacht mit Crystal Lopez, die relativ wenig gemacht hat und die eigentlich auch dann öfter zuständig ist, wenn es darum geht, den englischen Part von irgendeiner Stimme einzusprechen und so. Die hat also ansonsten auch wenig eigene Regie-Credits. Geschrieben wiederum hat das Ganze Trent Haga, ein Herr mit 23 Autoren-Credits, der aber 74 Schauspiel-Credits hat, weil der auch sowieso in allem, was er schreibt, dann auch irgendwie kurz eine kleinere Rolle hat, das wahrscheinlich eher auch Richtung Cameo geht. Aber er hat einen Film geschrieben, den du garantiert gesehen hast, nämlich den vierten Teil von Toxic Avenger, Citizen Toxy.
Oh, das sind natürlich Vorschusslorbeeren dann. Weil sich so eine Scheiße auszudenken, das muss man erstmal schaffen.
Naja, ich glaube, da waren auch mehrere Autoren gelistet, genauso wie bei Mad Heidi, den er auch mitgeschrieben hat, den ich ja wiederum auch gesehen habe. Und sowieso sieht so aus, als wäre dieser ganze Klüngel hier von den Jungs aus Belgien und Umland dann doch sehr genreaffin, weil die alle irgendwie aus dem Bereich kommen und auch bei den Schauspielern sind ein paar Leute dabei, die wirklich mehr so im Genre-Kino zu Hause sind. So, und das Besondere an diesem Film ist, dass der komplett eigentlich aus einer Perspektive gedreht ist. Da komme ich gleich zu, weil das hat jetzt hier wiederum mit deinem zweiten Projekt so ein bisschen eine Parallele, weil es geht hier eben um eine Art Fluchtwagenfahrer. So, Noah Hazard, das ist unsere Hauptfigur, der liebt seine Freundin Lea und die gemeinsame Tochter Sita von ganzem Herzen. Und fast genauso sehr liebt er sein extrem aufgemotztes Auto. Und dieses Auto hat halt so ein Vanity-Kennzeichen, wo Hazard draufsteht. Mit den vier.
Ah, okay. Hm? Ja.
Das ist also das titelgebende Fahrzeug. Und er ist auch wirklich immer mit Autopolieren beschäftigt und Innenraum sauber machen und das Ding ist komplett aufgemotzt, innen riesen Screen dran und dazugehörige Auspuff und Lackierung und so weiter. Und sein Auto ist sein Ein und Alles und er kennt die Straßen von Antwerpen, wo wir uns hier befinden, in- und auswendig und ist ein sehr, sehr guter Autofahrer. Und ihm ist auch wichtig, dass er als Driver bezeichnet wird und nicht als Chauffeur. Na, weil wir sind hier natürlich primär mit Flämisch und anderen belgischen Abwandlungen zugange. Bisschen Französisch kommt dann auch noch mit rein. Und ein bisschen Griechisch, weil Noah Hazard wird gespielt von einem Herrn, den ich null auf dem Zettel hatte, zum Glück, weil das hätte unter Umständen negativ ins Gewicht fallen können, weil dieser Herr heißt Dimitri Tiavios, genannt Vegas. Und Dimitri Vegas und Like Mike, das ist wohl sehr vielen Leuten ein Begriff. Mir war es zum Glück keiner, aber die beiden sind das läuft wahrscheinlich unter EDM, aber die machen halt sehr fragwürdige elektronische Musik und sind damit aber extra large. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert und das ist halt wirklich krass. Also die Streams auf YouTube sind im Milliardenbereich. Die haben etliche krass. Follower. Die sind so large und haben halt mit Tiesto und Co. und wie sie alle heißen, Tracks hoch und runter gemacht, wurden irgendwie auch zum besten Elektronik-Duo gewählt, mehrere Jahre in Folge und so. Also die sind large in dem, was sie machen. Und demzufolge ist der jetzt nicht der geborene Schauspieler. Und habe auch dann in den Kritiken gelesen, dass das viele Leute abgeschreckt hat, diesen Film zu gucken, weil das ist hier schon so das erste Mal, dass er halt wirklich eine tragende Rolle spielt oder eine Hauptrolle. Der Herr ist in Griechenland geboren, in Belgien aufgewachsen und genauso geht's seiner Figur hier. Deswegen spricht er dann halt so mit dem einen oder anderen auch mal ein paar Takte Griechisch. So, und Noah ist jetzt eben sehr stolz auf sein Auto und eigentlich ist er so ein bisschen Modell-Hustler, hat hier und da halt so ein paar Gelegenheit-Jobs, aber ansonsten cruist er eigentlich mit seinem Auto durch die Gegend und wir erfahren dann eben von der Mutter seines Kindes, die ein gutes Verhältnis zueinander haben, aber sie lässt schon durchblicken, dass es halt mal cool wäre, wenn er mal einen normalen Job hätte. So, und dass er einen normalen Job kriegt, verhindert aber der Umstand, dass sein Cousin Carlos jetzt aus dem Knast kommt. Und er holt ihn da ab und dann erzählt ihm Carlos auch umgehend, hey, hier, ich habe einen Job für dich. Und Noah weiß schon, okay, das ist bestenfalls semi-legal, was er da vorhat. Zumal er halt wirklich gerade aus dem Knast abgeholt wurde. Aber er lässt sich dann halt breitschlagen, weil Familie und Carlos sagt, du, das ist ein ganz schnelles Ding, einmal kurz rein, wieder raus, du musst nur draußen im Auto warten, ist alles cool. So, und für diese Aktion brauchen sie aber noch den Kumpel Kludde, den sie dann auch im Knast abholen, der da auch gerade rausgekommen ist. Und dann ist so eine schöne Wohngegend das Ziel, wo die dann zu dritt hinfahren. Noah wartet davor im Auto und die beiden Jungs steigen da ein und Noah hat nur den Job zu hupen, wenn jemand ankommt. Das Problem ist, dass dann parallel die Babymama anruft und er halt so verwickelt ist, dass er nicht mitkriegt, dass jemand kommt. Und dann eskaliert die Situation so. Das heißt, die beiden, die da gerade eingestiegen sind in so ein Haus, werden überrascht von der Eigentümerin. Dann fallen Schüsse. Noahs Wagen kriegt ein paar Löcher ab. Und dann gelingt ihnen aber natürlich die Flucht, weil Noah entsprechend gut fährt. Jetzt haben die da aus diesem Haus so einen Koffer geklaut mit irgendwelchen Ampullen drin, wo nicht klar ist, was das ist. Claude und Carlos gehen natürlich erstmal davon aus, dass das total fancy Drogen sind und ballern sich dann auch erstmal was von dem Zeug ein, was zur Folge hat, dass Claude hart verschallert ist, ziemlich schnell. Den müssen sie dann auch irgendwo ablegen, weil halt mit dem nichts mehr anzufangen ist. Und Noah soll dann am gleichen Nachmittag seine Tochter vom Schwimmen abholen. So, und als er das machen will, stellt er fest, dass seine Tochter entführt wurde von den Leuten, die sie gerade beklaut haben. Und dann ist natürlich das Ding, du gibst den Koffer zurück, dann gibst deine Tochter im Gegenzug, wenn nicht, hast du ein Problem. Und jetzt muss Noah halt gucken, dass dieser Koffer zurück zu dieser Lady kommt, wo er geklaut wurde. Und das ist natürlich mit sehr viel Problemen verbunden. Und das Schöne ist, was ich jetzt eben meinte, oder das Besondere an diesem Film, mit wirklich der Ausnahme von ein paar Szenen am Schluss, ist der komplette Film aus dem Innenraum des Autos gefilmt.
Okay, also so wie eine Dashcam oder?
Nee, also nicht eine statische Einstellung, aber jede Einstellung, die wir sehen, ist aus dem Innenraum. Entweder aus dem Innenraum, von Beifahrerseite auf Fahrerseite gefilmt oder halt POV-Fahrer oder eben wie so eine Dashcam, ja, weil manchmal gibt es dann Momente, wo halt so ein Zeitsprung erzählt wird, in dem dann einfach er schnell halt irgendwo hinfährt und dann sehen wir eben vorne wie so eine Dashcam einfach ganz schnell im Zeitraffer, wie er dahin düst. Aber sämtliche Einstellungen, egal ob jetzt vorne zur Seite oder hinten raus, sind halt aus dem Auto raus.
Mhm.
Und das macht halt schon ein bisschen was Spezielles, ne? Weil du bist irgendwo so ein bisschen gefangen, was so den Raum angeht, und trotzdem funktioniert das. Also der Film bringt dann doch echt der hat auch keine lange Laufzeit, ne? Der geht eine Stunde 28, auch dieser Film ist recht kurz, aber das hat eine gewisse Dynamik. Und auch wenn die Handlung wahnsinnig generisch ist, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das funktioniert, diesen kompletten Film nur aus dem Auto raus zu erzählen.
Nee, klingt ein bisschen wie ist der? Lock mit Tom Hardy. Mhm. Das ist ja auch quasi nur in einem Auto. Mhm. Da versuchen sie halt die Spannung etwas anders zu erzeugen.
Ja.
Klappt bei manchen, I guess.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber das wurde mir auch erzählt, ja. Dass das ein ähnliches Ding ist.
Gibt noch einen mit Frank Grillo, der heißt Wheelman, glaube ich.
Ja, genau.
Den gibt es auch noch.
Mhm.
Den habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich aber Bock drauf.
Ja.
Aber das klingt eigentlich auch gar nicht schlecht. So.
Ja, eben. Und natürlich ist jetzt auch das Konzept, dass du halt eben einen so eine Art Fluchtwagenfahrer hast, der nichts anderes macht. Das ist jetzt auch nicht wirklich neu.
Ja.
Das Besondere hier ist eben, dass wir das Auto im Grunde nicht verlassen.
Ja.
Und das Ganze, also ich muss sagen, Dimitri Vegas spielt das wirklich gut. Also mir wäre während des Films nicht aufgefallen, dass der Typ kein Schauspieler ist. Also das ist jetzt nicht, hier gibt es halt jetzt auch nicht wahnsinnig große Sachen zu spielen, ne? Aber das, was er macht, macht er wirklich sehr solide. Kleines Highlight ist sein Cousin, dieser Carlos, der wird von Jerome Percival gespielt. Das ist wiederum dann doch ein recht gestandener Schauspieler. Der hat auch schon in Bullhead mitgespielt, den wollte ich auch immer mal sehen. Das war ja so dieser Durchbruch von Matthias Schönertz. So ein Drama. Und dann haben wir noch Frank Lammers, der den Claude spielt. Der ist auch ein sehr erfahrener Typ mit 117 Credits. Und vielleicht ist das auch so, dass diese Erfahrung von Jonas Gorwatz mit den Musikvideos hier irgendwie sehr in die Karten gespielt hat, weil es wirklich dann doch eine sehr gute Dynamik hat über die ganze Laufzeit und das eben, obwohl wir halt wirklich sehr beschränkt sind mit den Möglichkeiten, was so die Perspektiven angeht.
Und hat ja auch häufig eine eigene Ästhetik, die so zu so einem etwas flotteren Film ja oft ganz gut passt.
Mhm.
Man darf solche Leute keine Dramen inszenieren lassen, aber...
Nee, aber du hast da natürlich total viele Detailshots, ne? Auf Schalten, auf Lenkrad, auf Display und so. Und das haben sie schon echt gut gelöst. Also das ist zu keinem Zeitpunkt so, dass du denkst, hey, diese Beschränkung wirkt irgendwie forciert oder so.
Mhm.
Naja, und ansonsten eben, die Handlung ist wahnsinnig generisch, aber so die eine oder andere Szene wird dann eben auch durchs Schauspiel ein bisschen aufgewertet und man kommt da total gut durch, weil der einfach, ja, durch die eigene Dynamik, die er hat, dann auch recht schnell vorbei ist und jetzt eh keine Mörderlaufzeit hat. Und gerade so für Genre-Fans, die eben mal ein bisschen was... Ist ein bisschen halt spezieller, weil du einfach das Ding mit der Perspektive, das hast du halt nicht so oft, ne? Dass man so diesen einen kleinen Raum nicht verlässt.
Ja, das
du
stimmt.
Der Vorteil ist, dieser Raum hat halt Scheiben rundherum, so, deswegen wir sehen natürlich auch immer raus, ne? Aber es ist trotzdem, es macht was mit dem Zugucken, so, weil du halt eben die ganze Zeit mit ihm in diesem Auto bist.
Ja.
Also das Schöne ist, die Hauptfigur Noah verlässt das Auto auch. Ich glaube, nur zweimal kurz. So, und du bleibst dann trotzdem im Auto, aber das geht trotzdem auf.
Ja, das, klingt so, als würde das ein bisschen mehr Nähe und Gefühle erzeugen dafür, dass man irgendwie so ein bisschen mehr in der Dynamikzentrale mitfährt.
Ja, das ist es auch, ja. Und das ist natürlich, ist das kein Highlight, ne? Das ist jetzt nicht so das absolute Meisterwerk und vielleicht auch eben nur ein sehr langes Gimmick. Aber ich war überrascht, dass das für mich so gut funktioniert hat. Also den Film kannst du echt gut gucken.
Ja. Ja, die Gäste vom Weird Weekender, die ich so kenne, waren nicht so begeistert alle.
Mhm.
Da kam der eher unterdurchschnittlich weg. Ich glaube, Schröck war da mit 3 Sternen die Speerspitze.
Ach echt? Okay.
Ja,
hätte also jetzt gedacht, dass gerade er auch dem Film was abgewinnen kann.
Ja, also im Vergleich zu dem Rest, der da war, auf jeden Fall.
Ach echt? Okay.
Also die sind alle so bei 1,5 bis 2 Sternen bei Letterboxd.
Digga, was für Hater.
Ja.
Mögen die keine Filme? Was ist da los, ey? Naja. Okay, ja, nee, du, sei natürlich jedem gegönnt. Und das mag auch sein, dass wenn du den halt vielleicht mit der falschen Begleitung guckst, dass das dann alles ziemlich lame ist. Aber ich bin hier wirklich gut durchgekommen. Ich hatte hier meinen Spaß.
Das ist ja auch immer gleichzeitig so eine Gefahr von so einem Festival. Es kann ja auch sein, dass Filme, die du isoliert, solide bis gut finden würdest, im Kontext, wenn du 4 gute Filme gesehen hast, irgendwie schlecht findest.
Das kommt auch wenn das dann jetzt der 4. Film am Tag ist. Wobei, ich finde, das wäre wiederum gut, weil der eben dann doch eine gewisse Dynamik hat.
Ja.
Das ist eben kein Kandidat, wo du dann so Slow-Pacing-Drama hast als letzter Film des Tages.
Ja, aber es wäre natürlich schwierig, wenn du den nach, keine Ahnung, Possessor gesehen hast
so. Klar.
Oder komplett hyped rauskommst, denkst du, geil, geil, geil. Und dann, und dann fällt er halt ungerechtfertigterweise irgendwie ab,
ja, voll.
Weil er halt anders ist.
So. Kann ich verstehen, ja.
Das ist die Festivalgefahr, die man immer mitnimmt.
Hm. Ja, nö, aber irgendwie fühlte sich das auch so an, als hätten die hier beim Drehen eine Menge Spaß gehabt und das auch irgendwie das Beste draus gemacht, weil es sich jetzt, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt so forciert anfühlt, dass die sich hier, weißt du, ähnlich wie irgendwie halt mit, ja, wir dürfen keinen Schnitt drin haben, dass du dir dann halt irgendwie was auferlegst, was eigentlich ein Gimmick ist, was dir mehr Steine in den Weg legt, als wirklich der Sache gut tut. Es fühlt sich hier schon so an, als wäre das halt von Anfang an das Konzept gewesen und da haben sie es drumherum gebaut und ich finde, es geht gut auf.
Ja, das klingt so.
Ja, Film aus Belgien haben wir jetzt auch nicht allzu oft. So gesehen heute ja eine sehr internationale Kiste hier.
Ja, stimmt. Da ist eine Menge dabei. Portugal, ja. Senegal, Belgien.
Und echt weirde Überschneidung schon wieder, ne? Also ich meine, wie groß die Chance, dass du hier einen Film hast, wo ein Typ im Endeffekt die ganze Zeit am Steuer sitzt.
Ja, und dann noch diese Mehrsprachigkeit, das ist wie ein Saloon, ja. Wo halt mehrere Sprachen aufeinanderprallen. Das ist schon, ja, manchmal wählt man sehr gleich.
Witzig, ne? Immer diese schicksalhafte Fügung. Ja. So, jetzt lese ich noch die restlichen Punkte vor. Auf IMDb gibt es eine 5,9 von den Usern und Letterboxd 3,2 im Schnitt. Und jetzt du, der Tipp zum Sieg.
Ja, oder auch nicht. Ich traue dir da auf jeden Fall mehr zu als den IMDb-Usern. Ich schwanke.
Hast ja ein bisschen Spielraum, also kann nicht allzu viel passieren.
Aber ich sag mal 7.
Ey, 7 Punkte it is. Sehr schön.
Ja, ja, mit 6,5 und 7 war ich ein bisschen schwankend. Mhm.
Nee, das war für mich irgendwie sehr klar eine 7. Ich fand das echt unterhaltsam. Krass, ja. Alter, da geben Leute 1,5 Sterne für den Film. Wie böse ist das denn?
Ja, das ist es wirklich. Also da muss ich mir dann ja auch mittlerweile dann wirklich selber ein Bild machen.
Weil ich finde, hier steckt wirklich Herz drin. Also an der einen oder anderen Stelle merkst du wirklich, dass die schon da alle Spaß dran hatten und das sehr mochten, was sie da machen. Und irgendwie überträgt sich das, finde ich. Aber gut, anscheinend nicht auf jeden. Aber damit hast du natürlich heute eine sehr souveräne Vorstellung geliefert. 0,5 miese für dich, 1,5 für mich. Damit hast du einen Punkt geholt. Guess wird sich freuen.
Ja,
das passiert ja einmal. Selten genug.
Ja, das passiert auch selten genug, dass ich mal einen Punkt hole. Was ist merkwürdig ist, weil, also, was heißt merkwürdig, aber man hört ja so viele Episoden, da muss man ja irgendwann eigentlich mal ein Gefühl für kriegen, aber
ja.
Manchmal doch nicht.
Ja, aber ich habe es auch zu Guess neulich gesagt, wenn ich mir das dann irgendwie nochmal anhöre, denke ich mir stellenweise auch, ich hätte manchmal auch wirklich Probleme, mich zu raten. Also das, ich habe da vollstes Verständnis dafür, dass ihr da öfter mal daneben liegt.
Ja, es irgendwie gibt auch manchmal so Sachen, das lässt sich vorher halt nahezu nicht einschätzen.
Ja, da gut, das kommt dazu. Ja.
Kannst ja mal, also gerade beim Vorherraten, da kannst du ja manchmal machen, was du willst. Da kommst du einfach, da musst du, eigentlich musst du aus Prinzip 5 sagen, damit du irgendwo in der Mitte zwischen diesem ganzen Blödsinn genau, liegst. Ja. Aber ja.
Ja.
Heute ging es gut.
Wunderbar. Ja, sehr schön. Dann sind wir ja schon durch für heute. Dann haben wir ein relativ knappes Episödchen hier. Ja, wobei, nee, gar nicht mal so sehr. Wir sind doch bei 1,5 Viertelstunden gelandet.
Fahren aber auch alles Filme ohne wirklich viel Trivia, das macht es dann immer ein bisschen...
Ja, das verkürzt die Nummer, das stimmt.
Kürzer, als wenn du da jetzt irgendwie einen großen Film mit 700 Trivia-Facts bringst.
Ja.
Das macht es halt ein bisschen kürzer. Und für mich sind die Folgen hier ja auch immer so ein bisschen Urlaub. Da muss ich ja nur die Filme vorbereiten und nicht noch den ganzen Bogen dazu. Mhm.
Voll.
Ist gut.
Ja, und heute waren es echt so ein paar speziellere Projekte. Finde ich cool.
Ja, es ist bei mir, aber ich habe fast nichts aus diesem Jahr gesehen bisher, außer ganz wenige Ausnahmen und gucke echt nur noch merkwürdige Sachen. Und meine Freundin sitzt auch manchmal neben mir und sagt, was guckst du dir denn alles an? Was ist denn los mit dir? Ja, manches muss ich und dann will ich auch nicht so die gängigen Sachen gucken. Naja.
Naja, verstehe ich.
Keinen Sommerblockbuster bisher gesehen, aber dafür ohne Ende Blödsinn. Aber hey.
Aber kannst du ja alles nachholen. Das läuft einem ja zum Glück alles nicht weg.
Nee. Ich habe auch mittlerweile mehr Spaß daran, Filme zu suchen und sie dann zu genießen, so wie Saloon. Das heißt, den musst du ja nicht großartig suchen, aber ist dann schön, wenn man manchmal ein bisschen warten muss und dann zufällig so eine gute Nachricht kriegt.
Ja, verstehe ich. Voll gut.
Ja.
Cool, na dann, möchtest du noch was loswerden? Ansonsten sind wir von meiner Seite aus raus. Ich würde mich natürlich wie immer noch bedanken bei den Leuten, die uns hören, die uns, vor allem bei denen, die uns supporten. Ihr seid sowieso die Geilsten. Wenn ihr das machen wollt, findet ihr uns auf Patreon und Steady. Google it, da sind wir unterwegs.
Ja, große Empfehlung, das zu tun, denn das ist eine schöne Sache.
Ja, da
sind wir einer von denen. Sind wir eine sehr nette Gemeinschaft dort.
Das stimmt wohl, ja. Ihr kommentiert ich kann aber auch immer fleißig, das finde ich cool.
Ja, das ist sehr gut. Ich kann auch nichts foreshadowen, was die Bastarde angeht, weil wir gar nicht wissen, wann das hier rauskommt. Nur und eben. Wir mit den Bastarden in der Vorproduktion auch so lost sind, dass da weiß ich, da kann man auch nichts zu sagen, weil man gar nicht weiß, wann welche Folgen irgendwann mal kommen könnten.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben sie schon.
Eben, fest steht, es wird was kommen. Also da der Fluss bricht da nicht ab, sondern wir liefern weiter Stoff. Und den gibt es dann also auch wieder zu den gewohnten Zeiten, immer dienstags, freitags und für die Supportenden eben noch eine Episode sonntags.
Jo.
Wunderbar, dann
bezahlt die Banausen.
Vielen Dank, Dennis.
Jo, gerne, danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.